hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Spielzeit. Heute mal außerhalb der Reihe, weil wir die restlichen Karten von Kobolds und Catacombs vorstellen wollen. Wir sind heute nur zu zweit. Heute ist nur der gute Blackmore bei mir. Hallo.
Hallo.
Unser guter Tom Paris ist heute leider verhindert, deswegen heute ohne ihn. Aber beim nächsten regulären Podcast ist er natürlich wie gewohnt wieder dabei.
Genau.
Ja. Gut, und wir gehen heute die fehlenden 75 Hearthstone-Karten durch. Wir werden es heute bei den neutralen Karten ein bisschen schneller gestalten, weil es sind ja ein Haufen Karten dabei, die halt einfach, ja, wo man nicht viel zu sagen muss, ne? Damit das
genau.
4 Stunden dauert. Ihr wollt ja auch keinen 4-Stunden-Podcast hören.
Ja, ihr wollt ja die interessanten Karten wissen und die News darüber. Genau. Okay, dann sage ich, fangen wir einfach mal an, oder?
Genau, starten wir, ja.
Genau, und wir beginnen mit den neutralen Karten. Und zwar den Ein-Mana-Karten, der Bruchschnauzenritter, ist ein Ein-Mana 2-3-Diener mit dem Kampfschrei, ruft für euren Gegner einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Was hältst du davon?
Na, ich sehe den jetzt zum ersten Mal. Klingt erstmal Ein-Mana 2-3, klingt nicht so schlecht. Kann man in Agro-Decks möglicherweise sogar spielen. Ich glaube auch, dass es nicht so viel starke Einser-Drops gibt, die stärker sind als der 2-3er, ne? Von dem her glaube ich okay.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist eigentlich ganz okay. Ist halt eine gute Tempo-Karte. Und es gibt halt, wie schon gesagt, echt nicht viele Einser-Drops, die da wirklich gefährlich werden könnten.
Ja, genau. Ja, in der Arena glaube ich sehr stark, im Constructed okay.
Ja, genau. Gut, dann gehen wir nämlich auch gleich zum nächsten Einser-Drop, und zwar den Düstermalwurf ist ein 1-3er Wildtier. Hat keinen Effekt.
Ein Mann 1-3er Wildtier, kein Effekt, ja. Fehlerkarte, ne?
Ja, ist halt so, ja, Fehlerkarte. Ich meine, die Stats sind jetzt auch, sind ja nicht schlecht oder so, aber ist jetzt auch nichts, was man halt, sag ich mal, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht so viel Play sehen.
Nee, definitiv nicht. Macht einfach auch in der Arena zu wenig.
Ja.
Glaube ich. Ja.
Gut, dann sind wir auch schon, ihr seht schon, sind ja ein paar Karten, die halt zu nicht viel zu sagen gibt, und da wären wir beim nächsten, den Wachs-Elementar. Ein 0-2er Elementar mit Spott und Gottesschild. Ja, ich habe da auch so dran gedacht. Ich meine, das ist schon okay. Gerade durch das Gottesschild kann man vielleicht mit anderen Karten es mal buffen. Also vielleicht findet das sogar mal Platz in einem Pala-Buff-Deck oder so. Ist jetzt nicht das Schlechteste, bleibt abzuwarten, würde ich sagen.
Glaube ich auch, weil ich meine, Spott und Gottesschild ist natürlich immer super.
Ja.
Und ja, 0-2, klar, im Handbuff oder eben im generellen Buff-Paladin, ja, vielleicht. Ja, ansonsten halt, glaube ich, nicht.
Ja, halt, ne, es muss halt, man sieht es schon, muss es ja gebufft werden, damit es halt einen Nutzen findet. Gut, da sind wir die Ein-Mana-Karten für den Neutralen durch. Jetzt kommen sie in 2-Mana-Karten einer interessanten, finde ich, den Panzerkäfer. Ein 2-3er Wildtier mit den Todesröscheln erhaltet 3 Rüstung. Finde ich gut eigentlich, weil die 2-3 ist halt ein solider Stat für 2 Mana. Und Rüstung zu bekommen, gerade als Krieger, ist jetzt nicht das Schlechteste. Ist natürlich wieder Constructed, vielleicht ein bisschen weit weg, aber in der Arena wieder, denke ich mal, eine solide Karte.
Ja, in der Arena ziemlich stark. Ja, auch für den Spellstone, wo man Rüstung kriegen muss, ganz gut, ne?
Ach so, stimmt, ja.
Also für einen Druid war das dann, glaube ich, ne?
Genau, ja. Genau, ja. Der Druid war's.
Dafür ist es ziemlich stark. Und 2-Mana-2-3 ist ja grundsätzlich sind keine schlechten Stats, und ich denke mir, mit Rüstung kann jede Klasse eben gewisserweise anfangen. Ist halt ein 3er Heal, ne?
Ja.
Also solide Karte.
Ja, solide Karte. Ja, wie gesagt, ich gebe immer was davon aus, was man dafür rausschmeißt aus den momentanen Decks, die wir kennen. Natürlich, wie das Meta sich verändert, weiß man ja in dem Moment noch nicht.
Ja, das ist schwierig. Nee, aber ich glaube, ja, die Karte wird auf jeden Fall einiges am Play sehen. Im Krieger sowieso, wenn es halt das richtige Deck dafür gibt. Und im Druiden eben auch, wenn er die Spellstone spielt.
Ja, oder Beast Druid vielleicht noch dazu.
Druid, genau. Kommt auch dazu, ja.
Ja.
Stimmt, das ist ein Wildtier, ist nicht schlecht, ja. Ja.
Dann kommen wir zur letzten 2-Mana-Karte, den Scope-O-Matic. Ein 1-2er Mech sogar, mit dem Kampfschrei vernichtet einen Diener mit maximal einem Angriff.
ja. Ich weiß nicht. Wie viele starke Diener mit einem Angriff gibt es denn, die der wirklich vernichten soll, wenn man es mal so durchgeht?
Das Einzige, woran ich wirklich in dem Moment gedacht habe, ist an eine frühere Zeit des Paladins, wo Humility zum Beispiel gespielt hat mit der Kodo, um einen Minion einfach wegzumachen. Und im Grunde wäre das dasselbe, dass du dieses Humility, dass das der gegnerische Einheit bis nur einen Angriff hat, zusammen mit dem spielst, dass du halt einfach mit diesen zwei Karten einen Minion removen kannst. Also vielleicht sieht man da nochmal ein Comeback, daran habe ich halt gedacht.
Ja, das wäre möglich, wobei es ist halt eine Zwei-Karten-Kombo, die einen Diener removed.
Ja, ich
Weil die
nee, ich.
Stats sind halt relativ wertlos, ne? 1-2, ne, für zwei Mana ist halt
Ja.
nicht so blöd.
Ich hab bloß teuer, weil ich mein, das Code hat auch da Play gesehen, da hat man ja auch mit zwei Karten immer was removed, obwohl das Code jetzt auch nicht die Bomben-Stats hat für einen 5er Drop.
Stimmt, ja.
Aber.
Ja, das könnte sein, ja. Also ich sehe es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dazu hat es zu wenig Value, aber maybe,
Ja,
maybe.
wie gesagt, deshalb wollte ich es auch. Ich sage nicht, dass sie gut ist, ich habe nur gesagt, dass es halt, es gibt eine Möglichkeit, dass sie vielleicht sogar Anwendung finden kann.
Ja, gut, vielleicht auch in, wenn es in die Richtung geht, dass es eben darum geht, mit irgendwas schwächer zu machen und dann damit zu zerstören, könnte es vielleicht auch im Priest gespielt werden mit der Pin-Size Potion.
Ja.
Dann kriegt man ja auch einen Diener weg, der bis zu 4 Angriff hat. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Gut.
Mech ist halt wertlose Rasse.
Ja, das bringt ja auch im Wald jetzt, sag ich mal, nicht so viel, dass es das ein Mesh ist.
Gar nicht, nämlich. Ja, aber der Mech-Mage fängt nichts damit an und ich glaube, Mech-Mage ist das Einzige, was im Wald auch noch ein bisschen gespielt wird. Ne?
Ja, so ziemlich. Manchmal noch Mesh-Schaman, aber das interessiert ihn auch
Ja.
überhaupt nicht.
Genau, der hat halt auch kein Value davon, das stimmt.
Gut. Dann kommen wir zu einer 3-Mana-Karte der bissigen Truhe. Sieht zwar sehr schön aus, aber wir kommen jetzt gleich dazu. Ist ein 0-4er, setzt den Angriff des Dieners zu Beginn eures Zuges auf 4. Ja, habe ich auch wieder überlegt. Gibt es einfach bessere Alternativen, finde ich. Zum Beispiel den 3-Mana Qualdir, die Reiterin, die auch ein 4-4er an sich ist und das eigene Board freest. Weil das ist noch Tempo. Das Problem ist halt wieder, wäre es vielleicht zum Ende des Zuges, erhältst dann das Ding, dass man halt daraus nichts gleich ziehen kann mit irgendwie Charge oder so, wäre es ja okay, aber zu Beginn des Zuges, der Gegner hat einen freien Trade und man kriegt null Tempo und jetzt 3-Mana 4-4 ist gut, ist ja halt besser als normales, aber es ist auch nicht so was Überragendes.
Eben. Es ist irgendwie so eine kleine Version von dem, was war das, 5-Mana 0-7er, der zum 7-7er wird.
Genau, ja.
Und der ist ja auch kaum gespielt worden, also weiß ich auch nicht, warum der gespielt werden sollte.
Genau. Ja, ist halt.
Auch so ein bisschen eine Filler-Karte, ne? Arena vielleicht, aber
Ja, vielleicht.
Constructed auf keinen Fall.
Gut, dann kommen wir zu einer Tech-Karte. Für 3 Mana die Drachentöterin, ein 4-3er mit dem Kampfschrei fügt einem Drachen 6 Schaden zu. Tech-Karte natürlich, weil gegen Dragon Priest, vielleicht ein Dragon Mage, der wieder ein Comeback feiert. Mein, ja, also wenn sowas jetzt, sag ich mal, zu Standard wird, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dass viele Drachenpriester wieder rumlaufen. Ist das vielleicht eine Tech-Karte, genau wie der Skulking Geist aus der vorigen Edition, der einfach gegen Jade sehr gut war, weil er jeglichen Ein-Mana-Spell rausgenommen hat. Also als Tech-Karte, wenn man viel trifft, vielleicht.
Ich kann mir das gut vorstellen, eben wie du sagst, gerade wenn viele Dragon-Decks rumlaufen und ich bin der Meinung, dass Dragon Priest eines der stärksten Decks überhaupt wird. Meine persönliche Meinung. Aber da können wir nachher auch noch drauf eingehen, wenn wir die Karten durch haben, was wir glauben, was so gespielt wird.
Ja.
Aber ja, also ich meine, selbst wenn man dann auf ein Deck trifft, was halt keine Drachen spielt, ist es halt ein 3-Mana 4-3er, ne? Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Ja.
Von dem her, ja, der, also ich habe ihn heute auch das erste Mal gesehen, kurz bevor wir jetzt angefangen haben. Ich finde ihn ziemlich cool. Mir gefällt der sehr gut. Also
Nee.
mehr oder weniger gut, ich will halt selber Dragon Priest spielen, aber ne,
Ja.
ist ja auch im Dragon Priest fürs Mirror keine schlechte Karte.
Wollte gerade sagen, man kann ja auch, wenn man das Dragon Priest 4 wird, muss man ja trotzdem auch auf den anderen reagieren. Also, ich denke auch, das ist eine ziemlich gute Tech-Karte. Gerade mit 6 Schaden kann man auch sehr viele Drachen wegräumen.
Ja, super.
Gut, dann zum nächsten den Fungus-Verzauberer. Ein 3-Mana, 3-3er mit dem Kampfschrei stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her.
Ja. Ist halt auch eine kleine Version von der Karte, die es schon gibt.
Ja.
Ich weiß leider nie, wie sie heißt, aber das war's, war das. 5 Mana, 4-5,
Naga.
drei Leben her. Ja. Wurde auch nicht gespielt. Arena ja, Constructed nein. Ich glaube, so kann man es wieder zusammenfassen.
Ja, ich denke auch, das ist wieder so eine Arena-Karte. Ich meine, es ist eine gute Arena-Karte. Im Constructed sehe ich momentan auch noch keinen so krassen Nutzen für die Karte.
Weil wer profitiert von kompletten Heal übers Board, ne? Das
Ja,
ist vielleicht ein Priest und der hat bessere Heal-Möglichkeiten.
vielleicht noch eine Zu-Variante, aber Zu an sich ist jetzt nicht so vertreten, weil eher Aggro. Dass du nicht deine Minions behältst und einfach, dass du schwache Minions behältst, hast, die sowieso schnell sterben.
Voll.
Gut, dann der nächste. Der Kobold-Lehrling, ein 2-1er mit dem Kampfschrei, verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird.
Auch ein 3-Manner, 2-1er,
Ja.
ja. Ja, ist ein schlechterer. Wie heißt er? Also ne, der verteilt nur Feinde. Ist
Ja,
gar
wollte
nicht,
gerade
dass
sagen, mit Bomber ist es nicht, weil mit
kein
Bomber
Mad
tut
Bomber, dass
ja.
er auf alle geht.
Genau.
Nur Feinde. Ja, okay, das macht ihn natürlich wieder besser. Wobei es ihn, glaube ich, nicht gut genug macht.
Ja, ich habe auch schon überlegt, das ist halt ein bisschen zu schwach. Also, vielleicht tut man in einem Wilddeck mit Brand, mit dem vielleicht mal rumexperimentieren, würde ich zum Beispiel mal machen, weil da ist es nicht schlecht, wenn du halt dann für 6 Mana auch 6 Schaden auf dem gegnerischen Board verteilst. Gibt's da, ist jetzt nicht das Schlechteste, aber so sehe ich auch, ne, keine Ahnung, das Stat ist auch einfach viel zu schlecht, wenn es wenigstens 2-2er wäre.
Genau. Nee, es ist auch, er bringt dir halt wirklich nur early gezogen was und dann auch in der Regel nur gegen Aggro und dann ist es noch immer RNG, ne? Weil gegen Control macht die Karte nichts, außer vielleicht Lucky den letzten Schaden ins Gesicht zu machen.
Ja.
Und das ist halt wieder, wie gesagt, RNG. Und ja, klar, gegen Aggro kann er was machen, aber ich glaube, dass Aggro wird es natürlich geben, weil Aggro gibt es immer. Aber ich glaube, dass es Aggro weniger werden wird mit der Edition, oder ich hoffe es zumindest. Also ja, ist auch eher so eine Filler-Karte. In der Arena natürlich wieder ziemlich gut. Also ziemlich gut, nicht schlecht. Sagen wir mal so, ziemlich gut ist übertrieben, nicht schlecht. Ja.
No.
Das
Ja,
kann
sehe ich
man.
genauso.
Und ein sehr, sehr geiles Artwork. Guckt es euch an, finde ich richtig geil.
Im Golden wieder besser sein.
Ja, wenn dann der Dreizack noch so schön golden schimmert, uiuiui, ja. Könnten also kein Gold kriegen, ich meine, es ist eine normale Karte, ey.
So, dann kommen wir zur nächsten, einen neutralen Dämon, und zwar den leeren Reißer. Ein 3-3er mit dem Kampfschrei vertauscht Angriff und Leben aller anderen Diener. Ja, also, ich meine, das ist auch wieder so eine, das kann schon. Es ist jetzt auch nicht das Schlechteste, weil es kommt darauf an, was gespielt wird, weil wenn dann auch sieht, dass halt die Control unterwegs ist, bedeutet natürlich, dass Control Minions auch sehr viel HP haben. Und viele von diesen Taunern, die man spielt, wie zum Beispiel den 4-8er Drachen, haben ja halt dann, wenn man es tauscht, nur noch 4 Leben, was jetzt gerade nicht schlecht ist, um den wegzuräumen. Also ich könnte vorstellen, dass es vielleicht auch eine Tech-Karte im Control sogar werden könnte.
Und wenn es das Deck geben sollte, ist es eine verdammt gute Tech-Karte gegen den Totem-Shami.
Oh ja, zum Beispiel, ja.
Wenn es denn wirklich das Totem-Deck geben sollte, das muss man halt noch abwarten, weil ich finde das verdammt schwer vorauszusagen, ob das Totem-Deck wirklich spielbar wird. Ich hoffe es, weil es ein interessantes Deck, aber ja, dagegen wäre die Karte halt verdammt gut, wenn es das Deck gibt.
Dann habe ich auch noch nicht gedacht. Ja, da muss man halt abwarten, wie es mir das Spiel. Wie gesagt, ich denke auch, als Tech-Karte ist gar nicht mal so schlecht das Ding.
Also ich finde es cool, wenn sie uns einfach Tech-Karten geben, die gegen mögliche Decks dann was machen. Und wenn nicht, dann spielt man sie halt einfach nicht. Wobei, wie gesagt, ja, 3-Mana 3-3 ist auch nicht gut, aber ist okay, ne? Also die Stats
Ja.
sind in Ordnung. Und ja, finde ich ganz okay. Kann man nichts sagen. Ob es jetzt unbedingt eine Epic hat werden müssen, weiß ich nicht. Ob es nicht eine seltene auch getan hätte, ob man dafür einen Epic-Slot nehmen muss, ist halt die Frage. Weil so overpowered, dass jetzt ein Epic ist, ist er nicht. Aber
Nee, aber gut, das sind ja viele ja auch nicht. Manchmal ist es auch einfach random, haben wir ja schon das letzte Mal
glaube, ja,
gesagt.
genau. Haben wir vielleicht mal schon gesagt, das ist wirklich ziemlich random gestaltet zum Teil.
Gut, dann kommt als nächstes der schmuddelige Klobold. Ja, das ist nicht falsch. Klobold, nicht Kobold.
Ja.
ist ein 1-1er mit dem Kampfschrei, ruft eine riesige Ratte herbei. Ja, ist halt für 3 Mana ein 3-4er.
Genau, die Ratte ist nämlich 2-3.
Hab ich das nicht gesagt?
Nee.
Entschuldigung. Ja, ist damit im Grunde ja zusammengefasst ein 3-4er für 3 Mana. Ja, bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, weil es ist halt, ich meine, man kriegt auch für 3 Mana so ein 3-4er und viele Klassenkarten sind so mit dem Effekt noch behaftet.
Genau, und vor allem man kriegt für 3 Mana 3-4 Stats, aber es ist einfach viel leichter zu traden als ein kompletter 3-4er, weil es halt eben 2-3er und ein 1-1er ist. Ne?
Ja.
Der Gegner kriegt halt viel bessere Trades, wenn es auf 2 Dinge aufgeteilt ist, die Werte als auf einem. Deswegen ja, vielleicht in irgendeinem Pet-Deck,
Ja, vielleicht.
aber eher auch nicht. Wie gesagt, Arena, ja, es war auch klar, dass jetzt gerade bei den Neutralen ziemlich viel Filler und ziemlich viel Arena und ziemlich viel, man muss es leider so hart sagen, Anfänger oder Free-to-Play-Player-Karten, weil klar, wenn du nicht einen keinen großen Kartenpool hast, kann das schon ganz cool sein für dein Deck, um es zu verbessern, ne? Aber ich sag mal, für die Leute, die fast eine komplette Sammlung haben, die werden in dem Constructed nicht viel spielen.
Ja, auf jeden Fall. So, dann haben wir als nächstes das Schreischwammerl. Ist ein 1-2er mit dem Effekt, ruft am Ende eures Zuges einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Ja, willst du irgendwas dazu sagen?
Ich finde den Namen und das Artwork richtig geil.
Ja,
Drei
gut, das.
Schwammerl ist richtig gut. Ja, was soll man sagen? Wo könnte man den spielen? Im Evolve-Chami vielleicht? Weil
Ja.
der hat genug Einser-Drops, also aktuell, was spielt der Einser-Drops? Der spielt Patches, gut, den will man nicht rufen damit. Der spielt die, wie heißen sie? Die Flame Elementals, oder? Ich bin so schlecht mit Namen, Gott. Die 1-2er halt.
Ja.
Der
Ja.
spielt den 2-1er Pirates, also da könnte man vielleicht noch ein bisschen was damit herbeirufen. Wobei eigentlich den 1-2er willst du nicht, weil er löst der Kampfschrei wieder nicht aus, ne?
Ja, ich würde auch, das Problem ist natürlich auch wieder am Ende des Zuges, du kannst ja nicht darauf Evolve spielen, weil das Minion, was du bekommst dafür, kriegst du ja auch erst die nächste Runde, wenn es überlebt.
Wobei, warte mal,
Ja.
der ruft ja einen zufälligen herbei, nicht aus dem Deck, sondern einfach so einen
Ja, einfach so
zufälligen.
einen
Ja,
zufälligen Einser.
okay. Ja gut, das ist aber im Evolve-Schame vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt, weiß nicht, 4 Diener an Bord habe, ihn das fünfte hinlegt, dann ruft er am Ende des Zuges noch einen sechsten, hat der Gegner halt wieder irgendwas mehr, was er wegmachen muss, weil er Angst vor Blattlast haben muss. Also im Evolve-Schame kann ich mir möglicherweise vorstellen, die Frage ist halt, ob er gut genug ist, um irgendeine andere Karte zu ersetzen.
Ja, ich finde ihn halt auch ein bisschen zu schwach, weil die Kunde ist ja trotzdem nur ein 1-2er, also die Stats von einem 1er-Drop und ruft einen 1er-Drop vorbei, also habe ich im Grunde für 3 Mana 2
Zwei
Mana
Einser-Drops.
Value gespielt.
Stimmt, und du wirst den halt auch selten selber Evolved bekommen, weil dann wäre er okay, ne?
Ja.
Weil er halt einfach nichts überlebt.
Ja. Also der wird keine Runde groß überleben, das wird wahrscheinlich der seltenste Fall sein.
Ja, stimmt schon. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht so toll.
Ja, aber wie gesagt, es kann ja vorkommen, dass ein Wolf, der wird bestimmt mit rum experimentiert.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das vielleicht auch schon so in die Richtung nächste Erweiterung geht. Sie haben auch gesagt, sie planen in jeder Erweiterung auch schon ein bisschen für die nächste, na, gerade nach der Rotation, wo viele, viele gute Karten rausfallen, dass es vielleicht dann einfach eine Option wird, je nachdem, was dann dazu kommt, ne? Ist jetzt halt
Ja.
schwierig zu sagen.
Ja. Dann haben wir den Steinhaut-Basilisken, ein 1-1er Wildtier mit Gottesschild und giftig.
Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Puh, also das ist ein Wildtier, es macht es ein Ticken besser. Weil man zumindest Hunter-Synergien damit dann nutzen könnte, ne? Giftig Gottesschild, ja. Er muss ihn halt, damit er ihn sauber wegkriegt, in Wahrheit zwei Spells haben. Oder wenn ein Mage ist halt ein. Ja, was heißt zwei Spells? Also, Mage kann ihn pingen, Druid kann ihn pingen, und Anführungszeichen.
Kann ihn pingen.
Rogue kann ihn pingen und dann hört's auch auf, ne?
Ja, wo es auch viele Spells gibt, die halt einfach mal einen Schaden oder so Split Damage machen.
Vor allem die Frage ist, also ich weiß auch nicht, ob das Gottesschild beim 1-1er so das Riesen-Value hat, ne?
Ja.
Und es gibt ja den 2-2er Giftig Stealth, ich glaube, dass der besser ist. Der kostet, glaube ich, auch 3, oder?
Ja,
Diese
kostet auch drei.
Biene. Und auch die wird nicht gespielt. Das heißt, die Frage ist, 1-1 weniger Stats und dafür Gottesschild wird wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass man spielt. Klar, wie bei vielen Karten in der Arena wieder. Ja, aber in der Arena spiele ich auch diese Biene oder Wespe sehr, sehr gern. Da macht es auch Sinn vielleicht. Aber im Constructed eher nein.
Ja, da habe ich auch schon so überlegt. Mit der Biene habe ich genauso überlegt, weil die Biene, die gibt dir einen garantierten Kill. Also sag ich mal, in 90% der Fälle, wenn der Gegner jetzt nicht irgendwo ein AOE hat, hast du einen garantierten Kill damit. Mit der ist natürlich wieder so eine Frage, dass das nur ein Leben hat. Ich meine, es hat Potenzial, zwei zu töten, aber in der realen Welt weiß ich nicht, ob
Wird
das dann
nicht
immer so
passieren.
aussieht. Ja.
Also ich würde die Karte viel besser finden, wenn sie statt Gottesschild Charge hätte.
Stimmt,
Dann wäre sie richtig
dann finde ich
stark.
sie auch okay, weil das wäre dann, wäre zwar eine andere Wahl. Ah, wohl, nee, dann wäre die Biene mir trotzdem bald lieber.
Echt? Ich weiß nicht, weil wenn der Charge hat, dann spiele ich den für 3 Mana und töte halt das, was gerade weg muss,
Ja,
ne?
gut, stimmt
Dann habe ich auch
natürlich
das
auch.
AOE-Potential nicht, dass es damit weggemacht wird.
Ja, gut, stimmt auch wieder.
Aber gut, ist halt nicht so, da können wir lang
Ja.
rumtun, was geil wäre. Sie haben es halt mit Gottes Schild giftig gemacht und das ist halt wahrscheinlich zu wenig für 3 Mana.
Ja. Da gibt's ja viel zu viel bessere Karten. Gut, letzte 3-Mana-Karte, die unbekümmerte Bardin. Ein 3-2er mit dem Kampfschrei verleiht euren anderen Dienern plus ein Leben. Ja, hab ich auch schon überlegt, ich meine, für Su oder so, also für Aggro will das wahrscheinlich nicht, weil Aggro möchte Damage machen. Aggro interessiert meistens nicht, ob sein Minion überlebt, sondern der will einfach nur so viel Schaden wie
Das ist
möglich
stimmt.
machen. Aber in Su, also wenn so eine Su-Variante, also das Board behalten zu wollen und damit so den Gegner langsam zu überrollen, vielleicht wieder ins Spiel kommt, vielleicht, aber ich sehe es halt so gerade nicht in der Erweiterung kommen.
Glaube auch nicht. Es wird wieder Leute geben, die Su probieren, weil Su ja immer in irgendeiner Form da war. Mal stärker, mal schwächer. Aber ja, also ich sehe es, wenn dann auch nur im Su, und ich bin mir auch nicht sicher, ob Su so das ist, was in nächster Zeit gespielt werden wird.
Ja, da
Aber soll es ein
fehlen.
starkes und soll es ein gutes Su-Deck geben, dann könnte der vielleicht drinnen sein. Ich meine, im Murloc-Deck war der, der allen Murlocs plus 2 Leben gibt, auch nicht schlecht, wobei es sind halt plus 2.
Ja.
Das ist halt schon ein Unterschied. Ja.
Ist trotzdem 2-3er für 3 Mana. Ja, ist halt.
Schöner wäre die Karte wahrscheinlich sogar, wenn sie 2-3 statt 3-2 wäre.
Ja, da wäre es noch ein bisschen besser, aber wie gesagt, ich denke auch, das ist, denke ich, auch wieder zu wenig, um irgendwie ein Deck wieder in den Vordergrund zu rücken.
Also als ausschlaggebende Karte für ein Deck ist es definitiv zu wenig, ja, auf jeden Fall.
Gut, 4-Mana-Karte. Da fangen wir an mit dem Pilzbrauer. Ein 4-4er mit dem Kampfschrei stellt 4 Leben wieder her. Ja, ist halt auch wieder. Ich meine, es ist nicht schlecht, gerade wenn man jetzt Kontor sich wünscht und das wünschen sich viele, wir zwei zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Dann ist das natürlich eine gute Karte allein schon wieder gegen Aggro, weil man heilt sich um 4 und hat trotzdem 4-4er, also man hat was sogar, was das Board contestet. Und 4-4 für 4 Mana ist okay, ist jetzt nichts sehr Gutes, weil ein Jedi zum Beispiel hat auch 4-5, aber dadurch, dass er ein 4 Leben auch wieder herstellt, oder irgendeinem Diener, mit dem man dann weiter traden möchte gegen den Aggro, weil noch ein Taunt steht oder so, also finde ich gut.
Ja, es ist halt Earthen Ring Phase ja auch gespielt worden.
Ja.
Und immer schon, immer wieder mal. Und das war gut. Ich glaube, dass die Karte auch wichtig ist für Klassen, die einfach sonst keinen oder zu wenig Heal haben. Rogue zum Beispiel. Da kann die ganz gut werden. Oder auch Warlock, also Hexenmeister. Also die Klassen profitieren halt davon, dass sie dann irgendwo einen Heal herkriegen, wo sie selbst mit den Klassenkarten keinen haben oder kaum Heal haben. Deswegen glaube ich auch, dass wir den das eine oder andere Mal sehen werden. Das ist jetzt nicht die ultra starke Karte, aber es ist eine solide Karte.
Genau. Gut, dann haben wir jetzt den Cobra-Hit-Mensch, auch wieder ein sehr schönes Artwork, finde ich. Ah ja, Held kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Ein 3-6er.
Das finde ich ziemlich stark, muss ich sagen.
Ja.
Weil wenn der überlebt, ist das eine sehr gute Antwort gegen, also Antwort ist es nicht, aber es ist eine, wie soll man sagen, es hält den Shotgun Priest auf, weil halt drei Schüsse mal auf den gehen müssen. Wenn man dem irgendwie noch geben kann, dass er nicht getargetet werden kann, dann ist er richtig stark. Ja, aber ich finde die Karte solide, also ich finde sie gut. Ich meine, die Frage ist halt, wie verhält sich denn zum Beispiel mit Hunter Hero Power dann, die ja ein Auto-Target hat?
Glaube nicht, weil das ja wieder als Ziel wählen, das ist ja
Ja,
dann
du
kein
wählst das
Ziel
als
direkt, ja.
Ziel, ne? Ja, wahrscheinlich
Glaub.
geht das dann trotzdem. Okay.
Ja, das wäre, denke ich, sonst auch zu krass. Aber ja, ich finde es ja auch gut. Ich meine, ist wieder 3-6, 9 insgesamt ist ein guter Stat für 4er Drop. Der Effekt ist auch solide, hält halt viel ab und ja,
Ja, gegen
finde ich
Tempo
gut.
Mage ist es wahrscheinlich ganz gut, weil er auch mal ein bis zwei Spells mal drauf spielen muss oder ein Spell und ein Ping, damit er ihn wegbekommt, damit er dich wieder targeten kann. Ja, also als Tool gegen gewisse Decks wieder eine gute Karte eigentlich. Ja. Wie gesagt, 4 Mana 3-6 ist sowieso in Ordnung.
Ja, ist solide. Gut, dann kommen wir zu einem nächsten, und zwar den schimmernden Ross, ein Wildtier, 3-3er. Nur ihr könnt diesen Diener als Ziel von Zaubern und Heldenfähigkeiten wählen.
Ich muss sagen, ich finde das Ding ziemlich gut. Und zwar speziell für den Buff Paladin. Da ist es eine super Karte. Ich meine, klar, diese Stream-Matches sind immer so mehr oder weniger aussagekräftig nur, ne? Aber ich finde, man hat in dem Card-Reveal-Stream von Blizzard direkt gesehen, dass das Ding schon sehr, sehr stark sein kann. Weil der
Ja.
Gegner halt kein Hard Removal dagegen verwenden kann. Ob man es direkt Turn 4 ohne Buff spielen will, glaube ich nicht. Aber so Turn 5 oder Turn 6, wo man dann auch noch irgendeinen Buff drauf gibt, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, denke ich genauso. Und ist auch wieder eine Karte, wenn zum Beispiel jetzt Priester aktiv wird, wie macht ein Priester ein Minion weg, das nicht von Zaubern getroffen werden kann? Ist schwierig.
Das stimmt. Da hat der Priest tatsächlich ein Problem. Und wenn man dem dann noch irgendwie Taunt geben kann, ne, könnte vielleicht
Ja.
sogar eine Option für einen Hunter sein. Ne? Wobei, beim Hunter muss er sich halt mit Bear Shark rumschlagen und da ist der Bear Shark halt besser. Also, ja, vielleicht nicht Hunter, aber ja, vielleicht das zusätzliche One-Off, um noch einen weiteren 4-Mana-Drop zu haben, der nicht getargetet werden kann. Ne?
Ja, vielleicht.
Maybe. Aber ja, also den Paladin sehe ich den sehr stark, wenn es den Buff Paladin gibt. Und ich hoffe, dass es den gibt, weil die Leche von Parler plus die Quest von Parler, so ein Buff-Deck beim Parler werden sich einige Leute probieren und da wird er auch seinen Platz finden.
Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal endlich zu einer legendären Karte mal wieder. Die Dunkelheit. Ein 4-Mana 2020 Minion. Zu Beginn inaktiv. Kampfschrei. Mischt drei Kerzen in das Deck des Gegners. Wirkt aktiv, wenn alle gezogen werden. Und diese Kerzen, das sind halt wieder so Karten, die im Deck sind. Und wenn der Gegner sie zieht, wird die aktiviert und er zieht aber seine nächste Karte. Das kann natürlich auch eine Kerze sein, aber normalerweise sagen wir einfach, eine normale Karte zieht er danach. Finde ich sehr interessant, weil inaktiv bedeutet auch, der kann nicht angegriffen werden. Es kann einfach nichts mit ihm passieren. Der ist einfach nicht da im Grunde. Ist aber trotzdem so als Schemen auf dem Feld, so wie die Pflanze vom Schurken aus
Die Schurken
dem
Wedge,
Guru-Pack.
ja, genau.
Und das finde ich eigentlich uninteressant, weil wenn die mal kommt, muss der Gegner irgendeine Antwort auf sie haben. Weil ein 2020, das ist schon heftig.
Ja, das ist auch vor allem, ich meine, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Meta mehr Richtung Control geht. Und wir haben dann einiges an Control Mirrors, in welcher Form auch immer. Und es geht in Fatigue, es ist doch die beste Karte, wenn beide keine Karte mehr in der Library haben, die einfach aufs Feld zu klatschen. Weil dann zieht er in seinem nächsten Zug die drei Kerzen, der Gegner, und das Ding geht aktiv.
Das stimmt.
Und wo ich ihn auch mir noch vorstellen kann, wird wahrscheinlich kein Tier 1 oder Tier 2 Deck, aber kann man trotzdem mal machen. Mill Rogue, ne?
Aber sobald du eine Ka Kerze discardest, bist du natürlich am Ende.
Das stimmt. Wenn du eine Kerze discardest, dann passt es nicht. Das stimmt. Aber ja, ich denke mal, der Mill Rogue steuert ja schon so, dass er selber nicht over. Also, stimmt, der
Der
Gegner over.
Gegner, der Gegner, du
Ja,
hast ja erinnert, das
stimmt.
ist natürlich sehr gefährlich.
Nee, wobei, wieso? Die Karte wird ja trotzdem gezogen. Das heißt, ich glaube.
Nee, nein, das hast du nämlich auch, wenn du zum Beispiel diese Mine, die es mal bei Goblins vs. Gnome gab, die du ins Deck gepackt, wenn du die beim Gegner des Chaos hast, ist die auch nicht ausgelöst. Hast du
Nee,
einfach
meinst
Pech
du
gehabt. Er
Karte,
ist, der, ähm,
wenn er sie burnt, wenn er overdraw oder wie?
genau, wenn er sie burnt.
Aber das gibt ja eigentlich von der Mechanik her überhaupt keinen Sinn, weil die Karte wird ja gezogen, kommt halt nur nicht auf die Hand, sondern wird halt zerstört, weil auf der Hand kein Platz mehr ist. Aber gezogen ist ja theoretisch worden, ne?
Ja, aber das ist nun mal die Logik. Ich weiß, ich kenne das auch nur von der Kriegerkarte. Das von dem ich da auch mal ausprobiert.
Okay, das
Wenn
müssten
du.
wir dann vielleicht nochmal testen, wenn wir die Karten dann haben, weil das würde mich wirklich interessieren, das müssen wir testen.
Ja.
Das würde mich echt interessieren, da baue ich einen Mill Rogue und dann spielen wir mal eine Runde gegeneinander. Wir werden euch informieren, was rausgekommen ist, aber das würde mich echt interessieren, weil das wäre ganz komisch, weil mein Fakt ist doch, die Karte wird gezogen. Sie wird dann halt geburnt, weil auf der Hand kein Platz mehr ist, aber gezogen wird es ja trotzdem.
Ja, aber ja, das Ziehen, da gibt es ja mehr Effekte. Zum Beispiel, der Flammenleviathan aus der Erweiterung, der löst ja auch seinen Effekt aus, wenn er gezogen wird. Aber wenn du den discardest, löst seinen Effekt genauso wenig aus.
Das heißt, sie haben es wahrscheinlich so gecodet oder gescriptet, dass es eigentlich keine When-Drawn-Ability ist, sondern When-Add-to-Hand-Ability ist.
Genau, wenn der halt wirklich auf der Hand auch kommt.
Ankommt. Okay. Ja, dann ist es doof für Mill Rogue, wenn das wirklich so ist. Das stimmt. Ich dachte mir, Mill Rogue ist das eigentlich eine richtig coole Karte, ne? Das ist eine zusätzliche Win-Condition. Aber
Ja.
dann ist es natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass die Karte fast jedes Control-Deck einfach so mit reinnehmen kann, weil im Prinzip im Control, wie oft ist es denn so, dass du, wenn du Control bist und der Gegner ist Midrange oder auch Control, ne, da muss man gar nicht zum Fatigue-Battle gehen, sondern dass du irgendwann mal einen Turn hast, wo du mit vier Mannern nichts machst. Und dann verlierst du ja nichts, wenn du die Karte einfach aufs Spielfeld legst.
Ja.
Außer, dass du vielleicht im Fatigue-Battle dann verlierst, aber ja, wahrscheinlich auch
Ja.
nicht. Ja, mal
Nee.
gucken, aber ich glaube, dass die im Control ihren Platz finden wird.
Ich denke auch. Werde ich auch mit drum experimentieren.
Ich finde die Karte ist richtig cool. Also, ich auch. Das ist auch eine von denen, die ich craften werde, wenn ich sie nicht ziehe, weil die gefällt mir ziemlich.
Gut, dann gehen wir gleich mal zur nächsten Karte, den schwarzen Drachenschmieden. Schwarzer Drachenschmied, ein 3-4er Drache mit dem Kampfschrei verringert die Kosten einer zufälligen Waffe auf eurer Hand um 2. Ja. Denn wir haben jetzt
Ja.
viele Waffen.
Wir haben jetzt viele Waffen, ja. Kann für jeden, der eine Waffe hat, auf jeden Fall relativ interessant sein. Der Einzige, der halt ein richtiges Dragon Deck spielt, hat wahrscheinlich kein Value davon. Das ist nämlich der Dragon Priest, bei dem seine Waffe kostet einfach nur 3. Das heißt,
Kostet dann nur eins.
ja klar, aber der will sie eigentlich schon Turn 3, Turn 4 anlegen, ne?
Ja.
Also da weiß ich nicht. Im Dragon Priest selber sehe ich es nicht, aber weiß ich nicht. In Warri zum Beispiel, der halt, dem seine Waffe teuer, ein bisschen teurer ist, oder im Shami, ne? Oder so, also die, wo die Waffen teuer sind, da kann das schon Value machen. Wobei das Problem ist, du musst die Waffe halt auf der Hand haben, ne?
Ja, natürlich. Aber gut, weil man wird ja auch, denke ich mal, bei fast allen legendären Waffen probieren, die auch wirklich auf der Hand zu keepen, wenn man sie
Ja,
sieht.
definitiv. Also die meisten wahrscheinlich, ja. Ja,
Gut.
vielleicht auch für Warrior wirklich interessant, weil der auch noch andere Waffen spielt.
Ja, klar, aber es ist halt die Frage, ob der Warrior dann trotzdem einen Drachen spielt. Ein
Ja.
3-4er. Ja, das ist noch abzuwarten halt. Aber ich denke, ja, aber sonst, ich meine, sonst ist sie trotzdem solide. Es kommt halt darauf an, auch wie viele wirklich dann noch die Waffe spielen nach den ersten Wochen.
Das stimmt. Am Anfang werden es natürlich alle probieren, aber man muss halt warten, welche Waffen hier stark rauskristallisieren. Das stimmt.
Gut. Der nächste ist der verfluchte Jünger. Ein 5-1er mit Todesröcheln ruft einen Wiedergänger 5-1 herbei.
Auch noch für 4 Mana. Die habe ich tatsächlich schon gesehen gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von der Karte halten soll. Also 4 Mana, 5-1, ja. Es stirbt halt gegen alles.
Ja, es stirbt gegen alles.
Gegen wirklich alles nämlich. Ja, die Nachgeburt der 5-1er, der Wiedergänger halt auch. Aber wenn wir wirklich ein bisschen ein Control-lastigeres Meta kriegen oder ein Nicht-Agro-Meta, das reicht ja eigentlich schon, ne? Ist halt die Frage, mit was er reintraden kann. Weil klar, ich meine, wenn da zweimal ein 1-1er reinläuft, dann ja,
Ja.
was Kacke.
Ja.
Wenn er aber mit irgendeinem, weiß ich nicht, 3-3er oder so rein muss, ne, dann ist es wiederum okay.
Ja, ich weiß auch nicht, ich meine, es wird von vielen Hero Powers können das, sage ich mal, auskontern. Und es gibt ja jetzt auch nicht, also du spielst ja als Control, ist ja auch nicht so, dass du einfach kein Early Game spielst oder halt keine Early Game Moves oder so hast. Also ich sehe die Karte als ziemlichen Trash an, um ehrlich zu sein.
Wobei die Hero Powers, ich meine, die einzige, die ihn wirklich sauber wegmacht, ohne selber Schaden zu nehmen, ist halt der Mage.
Ja, aber selbst wenn, also da, wenn, ich sag mal, sein Pala seine 1-1er macht's weg, wenn ich mit einem Charmin Totem mache, selbst wenn ich wirklich überhaupt nichts auf der Hand habe, ich weiß nicht, also ich sehe kein Value halt in der Karte.
Ja,
Weil.
wahrscheinlich ist 5-1 zu wenig. 5-2 wäre wahrscheinlich okay gewesen.
Ja.
Stimmt schon, die 1 hinten macht es halt wirklich nicht so gut.
Ja, weil da muss ich ehrlich sagen, dann spiele ich vielleicht sogar, der auch nicht gespielt wird, immer weiter nicht, ist ja der 4-Mana 1-1er, der für 5er ruft. Und der ist ja auch überhaupt gar kein Player, obwohl das halt auch ziemlich gute Stats sind.
Ja, stimmt schon. Ja, wahrscheinlich ist es zu wenig. Wahrscheinlich rede ich mir die Karte schön, weil sie schön 5 Angriff hat.
Ja, der klar, der Angriff ist zwar schön, man muss halt immer dran denken. Also, wenn der Gegner natürlich nichts auf dem Board hat und vielleicht nicht gleich einen Remove in der Hand, ist das natürlich eine schöne
Ja,
Karte.
aber wie oft kommt das vor? Das stimmt.
Genau. Gut, dann sind wir beim nächsten ein kleinen Akro-Tool im Grunde oder ein Su, also ein Su-Tool im Grunde. Verschlagenes Teufelchen, Dämon 2-2. Verstohlenheit. Eure anderen Diener haben plus 1 Angriff.
Ja, auch noch für 4 Mana.
Ja.
Ja, ist ein Su-Tool oder ein Agro-Tool? Die Frage ist, macht er, also zu wenig ist übertrieben, weil er macht halt das ganze Board stärker. Aber die Frage ist, findet er trotzdem Platz, weil die Kurve hört halt in den meisten Agro-Decks bei 4 auch irgendwo dann auf, mit
Ja.
Ausnahme von ein paar Tech-Karten, ne? Und ja, dass ein Dämon ist, macht ihn vielleicht für Su oder für irgendeinen Demon Lock noch interessanter. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also außerhalb vom Su Lock oder Demon Lock sehe ich da jetzt nicht viel Anwendung.
Ja, ich habe auch so überlegt. Das Problem ist halt, es gibt auch andere Karten wie den Direwolf Alpha, der, sag ich mal, nur zwei Minions, also links und rechts den Minion halt plus 1 gibt, aber auch ein 2-2er ist. Und das ist trotzdem, denke ich mal, einfach nur um das Board zu füllen oder sowas. Gerade am Anfang ist sowas halt eine viel bessere Karte als sowas, weil dafür brauchst du halt wirklich mal so 3-4 Minions, damit das überhaupt Value bekommt, die Karte.
Und vor allem ist halt die Frage, willst du, selbst wenn du Value davon hättest oder selbst wenn er liegen bleibt, kann, nicht irgend vom AOE gekillt wird. Wie lange willst du ihn im Stealth lassen? Wie lange willst du dir einen Slot an Bord mit Aggro blockieren, mit dem du nicht angreifen kannst? Ne? Weil Aggro lebt ja davon, mit so vielen Dienern wie möglich anzugreifen. Und sobald er angreift, ist er halt ein teurer 2-2er. Der halt auch gegen fast alles stirbt.
Ja, ist halt, ist auch noch nicht, also ich glaub's nicht, dass man so oft, also es wird vielleicht ein paar Versuche geben, aber ich sehe ihn noch nicht so.
Ne,
Gut.
also ich sag, gut, dann die 5-Mana-Karten, ne?
Genau, jetzt sind wir schon bei den 5-Mana-Karten. Ätzender Schlick. Ein 5-5er mit dem Kampfschrei zerstört die Waffe eures Gegners. Ja, ist halt 5 Mana, 5-5 ist okay, nicht gut, aber okay. Aber halt auch wieder, wenn halt wieder am Anfang alle Waffen ausprobieren, ist das natürlich wieder eine geile Karte. Und wenn dann die Waffen auch so bleiben, ist es immer noch eine geile Karte, weil 5 Mana, 5-5 und eine ziemlich große Gefahr zu zerstören, ist nicht das Schlechteste, sage ich mal.
Also ein zusätzliches Waffenremoval. Jo. Ich meine, wir haben zwar ein paar Waffenremoval, wobei, was ist denn jetzt noch T2? Also klar, der normale 3-2er, der immer da.
Harrison
Harrison
Jones.
Jones, der 3-Mana-3-3er, der so viel Rüstung gibt, wie die Waffe hatte, dass der ist ja, glaube ich, nicht mehr Standard, oder? Ist der noch?
Das ist aber, du zerstörst deine Waffen dafür für den Typen. Du gerade meinst, glaube ich.
Nee, die Epic. 3-Mana-3-3.
Ach so,
Die ist,
ja.
glaube ich, nicht mehr im Standard. Die ist, glaube ich,
Ist nicht im
rausrotiert.
Standort, nein.
Ja, wenn viele Waffen gespielt werden, ist das ein zusätzliches Tool. Die Frage ist halt, ob man dann von allen immer das volle Playset spielt. Kommt auch darauf an, welche Waffen sich durchsetzen. Ich sage mal, wenn sich, ohne vorzugreifen, weil wir haben ja noch nicht alle vorgestellt, ne? Aber wenn sich die Waffen, die höhere Mana-Kosten haben, durchsetzen, dann ist der interessant, natürlich. Wenn sich die Waffen durchsetzen, die eher early kommen, dann sind wahrscheinlich die altbekannten Tools interessant. Plus Harrison, den wird man immer spielen, wenn es eine Waffenmeta gibt, weil der bringt halt unglaubliches Zusatzvalue.
Er hat auch gute Stats eigentlich für
Und
seine
hat gute
Kosten.
Stats, ja, genau, 5-4. Ja, aber es ist cool, dass es so ein Tool gibt, auf jeden Fall. Zusätzliche Waffenzerstörung. War auch wahrscheinlich notwendig, wenn sie jetzt schon so viel um die Waffen rumbringen, dann müssen sie auch Tools bringen, um was dagegen zu tun.
Ja, falls sich die Meta wirklich dann zu sehr dort reinschwingt, finde ich gut, dass die Kleider darauf reagieren und sagen, falls es jetzt so rumschwingt, haben wir sofort ein paar Tools für euch.
Genau.
Gut, dann sehen wir schon beim nächsten, und zwar den Fungumant. Ein 2-2er mit dem Kampfschrei verleiht benachbarten Dienern plus 2 plus 2. Also ist es im Grunde eine andere Form des Defender of Argus, der plus 1 und Spott den Dienern gibt. Ja, also ist wieder, da bin ich ja genau in derselben Ansicht, dass es halt wieder eine Zoo-Karte ist, eine sehr gute Zoo-Karte, vielleicht eine okay Aggro-Karte. Aber ich sehe halt Zu nicht und im Aggro sehe ich halt nicht, dass jemand für 5 Mana die Karte spielt.
Ja, Defender of Argus ist auch viel, viel besser, ne?
Ja, mit Spott
Weil
halt. Hat er ein paar
der
mehr
Spot,
Anwendungsmöglichkeiten halt auch.
ja, man kann halt einfach defensiv verwenden, das kann man denen nicht, außer klar, man, wenn man schon Spotter hat, dann kann man die damit größer machen, aber ja, also ich glaube, es wird sich nie die Wahl zwischen dem und einem Defender stellen und ja, wie viele solche Buffkarten kann man in einem Deck spielen, weil in Wahrheit geht es ja darum, die gerade im Aggro oder in Face Decks die Karten zu spielen, die am meisten Schaden machen und das ist er halt nicht. Ne?
Ja.
Wie gesagt, der Defender of Argus hat den Vorteil, dass ich vielleicht irgendwelche schon gebufften Minions oder irgendwelche Minions, von denen ich anders Value kriegt, beschützen kann, weil ich eben aus meinen schlechtesten Minions Taunter mache und erst da mal durch muss. Und der Vorteil fehlt einfach bei der Karte. Beschützt halt mein Board nicht. Jo.
Nee, nur, also ja, ich bin nur, wie gesagt, wenn irgendwie so zoommäßig da wäre, vielleicht, aber ja, eher schwierig.
Weil man muss sagen, ich meine, momentan steht Zu nicht so schlecht da. Also wir wollen hier nicht Zu komplett schlecht reden. Ich habe mit Zu, weiß nicht, letzte Season oder vorletzte Season, ich weiß gar nicht mehr, von 18 auf 10 gelevelt in 1,5 Stunden oder so. Also Su kommt für viele momentan relativ überraschend, ne?
Ja.
Aber Su ist halt jetzt nicht Tier 1, es ist Tier 2 wahrscheinlich im Moment, ne? Aber das Su, so wie es jetzt dasteht, ist auch einfach stark und ich wüsste auch nicht, was ich aus meinem aktuellen Su rausnehmen will, um die Karte reinzumachen und damit ist sie wahrscheinlich unspielbar.
Ja, vielleicht in der Rotation vielleicht dann
Dann
wieder.
ist es was anderes, klar.
Gut, der grüne Glibber ist unsere nächste Karte. Ein 3-3er ruft am Ende eures Zuges ein Schleim 1-2 mit Spott herbei. Ja, das werden wahrscheinlich die Schleime auch sein, wie der Schlickspucker sie halt ruft, der 3-5er Spott aus Naxxramas. Ja, ist halt auch wieder, klar, es ist schon mal gut, dass es am Ende des Zuges ist und nicht am Anfang des Zuges. Das heißt, man hat sofort einen Spotter. Ist aber auch wieder, wenn man es nur eine Runde steht. Also im ersten Moment ist der Impact halt, dass man ein 4-5er dastehen hat für 5 Mana. Noch nicht
Ja,
hundertprozentig sicher. Also
bin auch
ich.
nicht davon überzeugt. Wenn er 2 Runden überlebt, gut. Wenn er keine 2 Runden überlebt, nicht so toll, ne?
Ja. Er muss halt unbedingt eine Runde mehr stehen.
Sehe ich auch so. Also, wenn er sich hintern, weiß nicht, wenn man schon einen Spotter am Feld hat und den legt und dann den zweiten 1-2er-Spotter kriegt, okay. Das mag okay sein, aber wie oft kommt das vor? Und ja, es gibt einfach in den meisten Decks, gerade im 5er-Slot, bessere Sachen, die man spielen will, oder?
Ja, ich denke auch.
Ja,
Ja.
dem bin ich auch nicht wirklich überzeugt. Sehe den zwar zum ersten Mal, hat auch noch nicht wirklich viel Zeit, mir Gedanken drüber zu machen, weil den kannte ich noch nicht. Aber so auf den ersten Blick halte ich den nicht für. Also nicht im Constructed, muss man dazu sagen. In der Arena sieht das Ganze schon wieder ganz
Ja, in
anders
der
aus.
Arena, gut, da müssten wir, glaube ich, langsam mal weggehen, wenn wir über die Arena reden, dann könnte man jede Karte, glaube ich, in den Himmel loben, weil fast jede Karte in der Arena Value hat.
Viele Karten haben in der Arena auf jeden Fall Value, das stimmt schon, ja. Nee, aber ich glaube, dass man die in der Arena auch relativ hochpicken kann, das meine ich, ne? Weil Arena ist ja grundsätzlich, gibt viel weniger Spells, werden viel weniger Removal gespielt, viel mehr Kreaturen, viel weniger Spells als im Constructed und deswegen ist
Aber
sie dort wahrscheinlich einfach besser.
muss ganz ehrlich sagen, ich würde die in der Arena als wirklich nur picken, wenn ich nur Müll hätte, um ehrlich zu sein.
Okay.
Weil in der Arena bin ich auch so ein, na, ich brauche Value. Weil meistens, in der Arena geht es meistens einfach darum, wer hat das größere Value, wer tradet besser, wer hat die
Wer hat die
bessere
besten
Chance.
Synergien? Ja, klar.
Genau. Und die Karte ist halt einfach nur, wenn der Gegner irgendwas auf dem Feld hat, was in der Arena immer da, also in der Arena ist 90% der Fall, dass es halt hin und her geht, bis irgendjemand keinen Value mehr hat. Und die geht mir eigentlich null Value, weil ich einfach sage, ich leg das und jeder Fünfer oder Vierer Top kommt damit klar.
Ah,
Das ist
stimmt
halt die
schon.
Sache.
Ja.
Das ist halt schwierig.
Ah, stimmt wahrscheinlich.
Ja,
Ja,
aber wie
Markt ist ja
gesagt,
auch unter nicht so toll.
ist erstmal nur der erste Eindruck, kann natürlich auch sein, dass man sich wieder irrt, weil ich habe auch am Anfang gedacht, dass Patches zum Beispiel schlecht ist.
Ja, ich war von Patches am Anfang auch nicht überzeugt. Und da wurde man auf jeden Fall eines Besseren belehrt.
Ja, das müssen wir auch sagen. Das sind einfach nur so Voraussichten, wenn sich das Meta dreht, weil keiner zwischen dem Pirate Warrior gerechnet, kann natürlich sowas auch dann irgendwann glänzen. Ich sehe es zwar bei der Karte überhaupt nicht, aber es kann passieren.
Genau, also ich sehe es auch nicht und sie hat jetzt auch nicht so kranke, also ich sehe keine kranken Möglichkeiten, was man damit machen kann, so wie bei Patches, ne?
Ja.
Patches ist halt einfach ein Temposwing vom Feinsten, das ist die Karte definitiv nicht.
Das ist wieder ein Battlecry, könnte man wieder sagen, Evolve oder sowas. Gut, gehen wir gleich weiter, denn wir haben noch sehr viele Karten vor uns. 5 Mana, Pilzversessener Trock, 1-5er, Spott und Giftig. Ja, von der bin ich, muss ich auch sagen, bin ich leider überhaupt nicht überzeugt, weil ab Runde 5 hat fast jeder irgendwas, um das halt mit einer Karte auch wegzuräumen. Und ist halt ziemlich teuer und die Alternative, die wir haben schon, ist die 1-2er Schnecke. Wenn man halt wirklich irgendwie sagen will, wenn der Gegner einfach kein Removal hat, muss er halt irgendwas reintraden. Aber die Schnecke kommt halt ziemlich zeitiger und da ist es vielleicht mal nicht so wahrscheinlich, dass der Gegner irgendwas dagegen gezogen hat. Bin ich jetzt nicht so unwahrscheinlich, Runde 5, dass da schon der Gegner irgendwas hat und dadurch halt ein bisschen leer da steht.
1-5er Spottgiftig finde ich grundsätzlich nicht schlecht, aber ich glaube, dass man Turn 5 mit jedem Deck einfach andere Sachen machen will. Deswegen, ich halte ja auch nicht für so.
Gut, können wir gleich weitergehen. Wir haben keine 6-Mana-Karte mehr offen, aber noch eine 7-Mana-Karte. Und zwar den Katakombenkriecher. Ein 5-5er Wildtier kostet jedes Mal ein weniger, wenn ein Diener stirbt und ihr diese Karte auf der Hand habt.
Gar nicht so interessant.
Ja, also, wenn die. Ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, wenn man. Also, das ist wieder so eine extra Karte, die ich mir vorstellen könnte, sogar in Aggro vielleicht zu spielen, weil in Aggro hat man ja wirklich ein paar Karten, die dann einfach, sag ich mal, sterben. Und dass man das vielleicht dann im Hinein, hinaus hinein spielt. So eine andere Karte im Grunde gab es ja vom Druiden, den Beschützer. Das ist, glaube ich, ein 7-8er oder gewesen oder ein 6-7er. Der immer weniger kostet hat für jedes Wildtier, was man gespielt hat, das so ein bisschen in die Richtung halt geht. Aber den hat man auch nicht gesehen. Bei dem, also jedenfalls nicht viel, bei der bin ich mir auch nicht sicher. Also vielleicht in einem Aggro-Deck, im Control-Deck wird man natürlich die weniger sehen, weil
Gar nicht,
kann
ja.
ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht wieder im Beast-Druid oder irgend sowas könnte die vielleicht einen
Ja,
Platz finden.
vielleicht irgendwo im Hunter. Ich meine, ich sage mal, weiß nicht, wenn ich einen Unleash habe, dann
Oh ja,
vier von
stimmt.
meinen Hunden irgendwo reinlaufen lasse, dann kostet das Ding noch drei, dann ist es okay. Ich sage mal, ich glaube, sobald es um drei bis vier billiger wird, ist er okay oder gut sogar. Aber ja, wenn er mehr als vier kostet, ist halt crap.
Ja, muss halt die Combo dann auf der Hand haben, also muss halt die Karte dafür auch auf der Hand haben und so und ja, also kann.
Problem ist halt bei der Karte, du willst sie niemals in der Starthand keepen. Und es ist dann halt sehr situativ, wenn du ihn ziehst, ob du die Möglichkeit hast, ihn viel billiger zu machen. Oder ob es nicht darauf hinausläuft, dass du ihn irgendwann als Top-Deck ziehst und dann 7-Mana-Karte für 5-Mana, was 5-5er spielen musst. Ne? Deswegen weiß es auch nicht. Wird ja auch schon billiger werden, wenn er im Deck ist. Wenn Diener stirbt, wäre super. So wie es halt bei der Shami-Karte ist, fehlt das Totem, ne? Die das auch schon im Deck macht. Aber so, ja, man kann damit vielleicht im Hunter oder im Druid, wenn es ein Beast Druid gibt, herumexperimentieren. Wobei ich Druid jetzt auch nicht Richtung Beast Druid sehe im Moment, um ehrlich zu sein.
Nee, wirklich.
Aber ja, vielleicht in irgendeinem Hunter. Man kann ja nicht mal sagen, es ist vielleicht ein Tool, um andere Karten zu ersetzen, wenn es in der Sammlung fehlt, weil es ist immerhin auch eine Epic selber. Ja, mal abwarten. Ja, vielleicht sieht man sie hin und wieder. Aber ja, es ist immer cool, wenn Karten dann billiger sind oder man sie billiger spielen kann, als sie eigentlich sind. Aber so, ich weiß es nicht. Also ich wüsste auch nicht, wo ich sie reintun sollte. Ich wüsste auch nicht, was ich aus meinem Hunter rausnehmen sollte für
Ja,
sie.
das ist halt wieder die Frage, deshalb habe ich auch so gedacht. Ja, es, wie gesagt, es kann Anwendung finden, aber ich sehe es halt auch nicht, weil einfach, es gibt zu viele bessere Karten trotzdem leider. Gut, wir haben noch eine 8-Mana-Karte, den violetten Wurm. Ein 7-7er Wildtier mit Todesröcheln ruft 7 Larven 1-1 herbei. Ja, aber das ist eine Karte, ich meine, die hat Value. Das ist ein 7-7er, der halt, wenn er stirbt, im Grunde nochmal 7-7 Stats herbeiruft. Sind zwar nur 1-1er und es ist ziemlich spät und nicht so unwahrscheinlich, dass der Gegner da AOE oder sonst was hat. Aber ja, also wie gesagt, Value sehe ich so hoch an, aber es wird so eine Karte, ich wüsste nicht, was ich in irgendein Deck dafür raustun soll.
Das ist eben auch das, was ich mir denke. Ich wüsste nicht, was ich raustun sollte. Ich wüsste nicht mal, in welchem Deck ich sie spielen will, um ehrlich zu sein. Ja, ich meine, es gibt ja eine ähnliche Karte. Ich meine, die ist natürlich wahrscheinlich noch schwächer als der Wurm hier. Aber der 5-7er, der
Bei
dann
Murlocs
drei
ruft.
Murlocs ruft, den sieht man. Ich will nicht sagen nie, weil ich habe gestern im Constructed gegen einen gespielt, der das hatte. Aber man sieht sie sehr selten. Wobei ich sagen muss, ich habe die Season noch nichts gemacht. Ich bin noch auf 19. Aber ja. Ich glaube nicht, dass man sie viel sehen wird im Constructed.
Ich
Nicht, nicht,
auch
nicht,
nicht.
definitiv nicht.
Gut, wir haben noch ein paar 9-Mana-Karten und fangen mit den ersten an, den Drachenbrutwächter. Ein 2-4er rekrutiert am Ende eures Zuges einen Drachen. Ja, aber das hatten wir, über die Karte hatten wir zum Beispiel schon mal ein privates Gespräch gehabt.
Ja, die Mechanik geil, die Kosten zu teuer, stirbt gegen alles, ruft einen Drachen, okay. Den kann ich für 9 Mana aber auch so ausspielen.
Ja.
Klar, der Gegner muss dann den Drachen und den handeln, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht.
Ja, ich habe mir auch schon über das Problem, wie schon gesagt, es gibt keine Synergie groß damit. Also will ich damit rufen, Maligos bringt mir nichts, den kann ich auch so spielen. Ysera kriegt nicht ihren Effekt, viele Drachen kriegen nicht ihren Kampfschrei. Weiß ich, sehe da auch überhaupt gar
Der
keinen
einzige
Value groß.
Meliodrache ist irgendwie der
Du bist
natürlich
schwingen im
der andere
Grunde.
Deathwing, genau.
Ja,
Also
der
entweder,
Drachenlord.
ja, also beide Deathwing. Wenn ich das Board halbwegs unter Kontrolle habe oder halt meine Hand nicht verlieren will, der normale Deathwing natürlich, ne? Weil ich meine Hand nicht abwerfe, wenn ich gerade seinen Effekt nicht brauche, dass das Board zerstört. Und halt der andere Deathwing, der mit der Frettel, der sowieso, ne?
Ja,
Aber dann hört es auch schon auf.
das Problem ist dann wieder, wenn du zum Beispiel den zweiten Deathwing mit dem Todesröcheln spielen willst, du willst ja dann trotzdem viele Drachen spielen, dass dieser Deathwing, sag ich mal, Drachen herbeiruft, da ist das
Ja,
wieder
klar.
kontraproduktiv halt, weil du
Ja,
dann einfach wieder eine
wahrscheinlich,
Chance
dass er
hast,
dann
den anderen
kauft. Ne?
kriegst.
Also ich glaube, im Drachendeck ist es ja sowieso so, dass man das einfach zu random ist, was kommen kann, dass du
Ja.
zu wenig steuern kannst. Möglich, dass es irgendwann mal in irgendeiner Form ein Combo-Deck gibt, wo ich den einen Drachen, den ich im Deck habe, unbedingt am Feld haben muss für meine Combo, dann kann er gut werden. Und wobei gut, dann ist noch immer die Frage, ob er mit 9 Mana nicht zu teuer ist.
Ja, ob sie nicht einfach so schon spielen kann
Ob
dafür.
man nicht einfach so schon spielen kann, genau. Es ist halt ein Tutor-Effekt, der aber zu wenig macht für das, was er kostet.
Ja. Gut, dann sind wir bei der nächsten legendären Karte, Meister Eichenherz. Ein 5-5er, wenn den Kampfschrei rekrutiert, drei Diener. Ein mit ein mit zwei und ein mit drei Angriff.
Den finde ich persönlich gut, muss ich sagen. Weil, also gut, also ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich ihn spielen will. Ich übertreibe da immer auch ein bisschen.
Ja.
Ich finde, ich glaube, ohne mir Gedanken drüber gemacht zu haben, weil ich ihn auch erst heute gesehen habe, was man damit bauen kann, glaube ich, dass es Anwendungsmöglichkeiten für ihn gibt. Weil, ja, weiß ich nicht. Und wenn es nur ist, wenn ich einen Doomsayer am Feld brauche, dass ich, beim
Doomsayer
Dreier
kriegst du aber
Dark,
nicht.
also Angriff nicht kosten. Oh
Ja,
Gott,
das ist
ja.
nämlich wieder das Problem. Du kriegst kein
Ah,
Doomsayer.
stimmt, das ist ja Angriff und nicht Kosten. Oh Gott. Ja, was kann ich denn damit ziehen?
Es gibt nur eine Karte, die mir im Kopf sind, aber die halt auch schwach ist. Man kann damit zum Beispiel vom Druiden Hadronox ziehen, weil das ist ja ein Zwei-Angriff-Diener. Das
Ja.
Problem ist einfach nur, dann füllst du die anderen beiden Karten sind ja egal, weil die in Eins- und Drei-Angriff gibt es nicht so viel, was du jetzt unbedingt haben möchtest. Und die blockieren dir wieder natürlich die Möglichkeit, dass
Ist
Hadronox was
auch
Gutes
klar.
spawnt. Weiß nicht.
Ja, vielleicht im Quest Worry. Ein Angriff, zwei Angriff, drei Angriff, Taunt, irgend sowas, aber braucht er
Ah.
das? Braucht er das Turn 9, wo die Quest eigentlich schon fertig sein sollte? Oder fast fertig sein sollte? Ja. Man muss abwarten. Ich glaube, dass die Karte vielleicht Potenzial hat, irgendwelche weird Combos zu machen, an die wir jetzt überhaupt noch nicht denken. Also ich will nicht über Patches gleich wieder schreien, ist schlecht, ist schlecht. Und dann eines
Ja.
Besseren belehrt werden. Ich glaube, vielleicht gibt es jemanden, dem irgendeine Kombo-Möglichkeit mit der Karte einfällt. Ich finde den Kampfschrei irgendwie cool, dass er drei Diener rekrutiert. Ne? Auch ein, zwei, drei Angriff ist okay, weil anders wäre es wahrscheinlich zu stark, wenn das nicht dran stehen wird.
Ja.
Vielleicht gibt es irgendjemanden, der was Cooles damit brut. Wie gesagt, ich habe mir zu wenig Gedanken über die Karte gemacht, dass ich jetzt sagen könnte, ja, da kann man das und das machen. Aber ich will die Karte nicht komplett abschreiben. Also vielleicht baut jemand was Cooles damit.
Ja, ich habe auch schon, wie gesagt, mit Hadronox ist halt nur aus mir erstmal eingewandt, es gibt Potenzial, aber muss halt dann auch wieder überlegen, was tue ich dafür weg und ist es jetzt wirklich meine Win-Condition oder sowas? Das ist halt immer so schwierig bei solchen Karten, weil es ist ja wirklich eine Late-Game-Karte.
Ist es definitiv, ja, genau. Also es müssen halt auf jeden Fall Diener sein, die in irgendeiner Form Value haben für mein Board nachher, dass er noch spät, ne?
Ja.
Da muss man eben gucken, was das sein kann. Ja.
Gut, zur letzten neutralen Karte für 9 Mana, der schläfrige Drache. Ein 4-12er Drache mit Spott. Ja, wird sich natürlich wieder jedes Drachendeck, also jeder Drachenpriester alleine freuen, weil 4 Angriff ist schon mal sicher gegen einen Priester. Und Sport 4-4-12 ist auch schon mal sehr gute Stats und es ist ein Drache, also gemeinsichtig top.
Eine richtig geile Karte. Also ich bin richtig begeistert von der Karte. Klar, sie kostet 9 Mana. Aber wie du sagst, das ist ein Drache. Das heißt, hey, selbst wenn ich den früh auf der Hand habe, wenn ich Dragon Priest spiele, ist egal. Ich trigger damit alle meine Dragon-Synergien. Wenn er mal am Feld ist, muss man mal drum dann vorbeikommen. Im Priest Mirror ist er verdammt stark. Weil 4 Angriff. Und gut, Aggro hält er nicht auf, weil Aggro hat dich wahrscheinlich Turn 9 schon überlaufen, beziehungsweise wenn ich Aggro Turn 9 nicht überlaufen hat, sieht sowieso gut aus. Aber gegen Midrange kann der auch verdammt stark sein. Also ich finde den gut. Ich glaube auch, dass der in zumindest in den Dragon Priests gespielt werden wird. Ob er zweimal drinnen sein muss, weiß ich nicht. Dafür ist er vielleicht ein bisschen clunky, aber einmal wird er auf jeden Fall drin sein. Also ich finde den richtig geil. Und ja. Vielleicht ist der auch ein Thema für, weiß nicht, für andere Control Decks. Es muss ja nicht nur der Priest sein, auch der Warrior kann davon was haben. Ne? Einen Late Game dicken Taunter zu haben, davon hat jeder irgendwie was. Ne?
Ja,
Jedes
das
Control
stimmt.
Deck. Ja. Also ich mag den.
Gut, dann können wir zu der ersten Klassenkarte gehen, zwar vom Druiden. Ein Mana, Baumrinde. Verleiht ein Diener +3 Leben, erhaltet 3 Rüstung.
Ich weiß nicht. Also 3 Rüstung, klar, cool, weil triggert halt synergiert mit den Spellstone. Ob ich jetzt dem Diener unbedingt 3 Leben geben muss, ja, wenn ich das Control Deck bin, einem Taunter vielleicht. Aber ich bin nicht restlos überzeugt von der Karte.
Nee, ich auch nicht, kann ich auch gleich sagen, weil ich finde es auch, es ist auf jeden Fall Value, weil ich mein 3 sich selber im Grunde heilen und jemand anderes 3 HP geben. Das Problem ist einfach nur, in welchem Deck spiele ich das und was tue ich wieder dafür raus.
Genau, das ist es nämlich. Klar mag eine Karte sein, die ich in irgendein Deck packe, wo ich mit dem Auktionator spiele, was ja auch beim Druid immer wieder mal vorkommt. Da kann es ganz cool sein, um mich durchzucyclen. Vielleicht mein Auktionator sogar die 3 Leben zu geben, um ein bisschen zu beschützen. Ne? Das kann okay sein. In so einem Deck kann ich mir die Karte vorstellen, aber ansonsten wüsste ich auch nicht, wo ich sie spielen will.
Gut, können wir gleich zur
Zum
nächsten
nächsten.
gehen. Für 3 Mana den gierigen Waldgeist, ein 3-1er mit den Todesröcheln erhaltet einen leeren Mana-Kristall. Ja, ist natürlich eine Ramp-Karte. Also Ramp bedeutet einfach nur, der Gegner will ganz schnell sehr viel Mana haben, einfach nur um so einen Vorteil zu haben, um euch zu überrennen. Ja, ist wieder eine gute Karte an sich, wenn man sich überlegt, ist ein 3-1er, der einen Mana-Vorteil gibt. Das Problem sehe ich halt wieder hin. Die Decks, die das spielen wollen, wahrscheinlich. Vor allem Druid, also der Ramp-Druid, ich weiß nicht, ob der Platz für die Karte hat, wieder. Schwierig.
Ich weiß es nicht, ich meine gerade Big Druid zum Beispiel oder jeder Druid eigentlich, auch wenn er nicht Jade ist, spielt ja jetzt schon den 3-Mana-Ramp. Ne? Und vielleicht ersetzt die Karte den 3-Mana-Ramp, der einen Jade macht, weil die Decks, die halt nicht Jade sind, haben von der Karte vielleicht mehr, weil sie haben 3-1er, der halt Pressure machen kann, wenn ihr der Gegner nicht beantwortet. Macht er halt jede Runde seine 3 Schaden.
Ja.
Und gut. Ich kann damit irgendwas traden und kriege noch immer meinen Mana-Kristall. Ja, also ich finde die Karte gut, muss ich sagen. Ich finde den wirklich gut. Ich glaube, dass der auch gespielt wird.
Also,
Weil Ramp war
ja.
schon immer.
Nee,
Es gibt ja,
sprich,
glaube ich,
es wird
keinen
unterbrechen.
Ramp. Nee, ich glaube, es gibt ja keinen Ramp-Spell, der nicht gespielt wurde, oder? Also mir fällt zumindest keiner ein.
Ja, wie gesagt, ich. Also irgendwann muss man auch sagen, es gibt ja gerade viele Ramp-Spells, gerade durch diese Jade-Sachen. Ja gut, aber gerade, du hast schon recht, ich finde es bloß momentan nicht so. Ich sehe den auf jeden Fall, sobald die Rotation kommt, weil das natürlich eine Ersatzkarte, weil dann einfach so viel Jade-Karten wegfallen, dann wirklich mal, dass dann stattdessen kommt. Ich sehe es halt jetzt im Moment, weiß ich es noch nicht ganz so genau, weil ich habe persönlich, gut, ich habe jetzt auch einen Monat lang nicht so krass leider Ranked gespielt, sondern mehr Arena, aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass halt irgendein Ram-Druid mal keine Jades gespielt hat.
Na, Big Druid zum Beispiel, ne?
Ja.
Ja, aber der Big Druid kann halt Early Pressure machen oder kann halt, du kannst auch damit halt einfach, wenn du das Ramp-Deck bist, und weil du das Ramp-Deck bist, hast du halt nicht immer deine Ramp-Spells auch gleich am Anfang. Das ist halt so, du rampst halt nicht immer. Manchmal ist es so, dass du nicht rampst oder nicht so viel Ramp hast, dass du gleich deine dicken Sachen raushauen kannst, ne?
Aber
Und dann hast du zumindest einen 3-1er Buddy, den der Gegner irgendwie beantworten muss. Klar, er hat nur ein Leben, er stirbt an allem, aber dann habe ich halt immerhin gerampt, ne?
hast, das wäre die Frage, hast du überhaupt den Platz, einfach zu sagen, ich baue mir noch eine Ramp-Karte ein, was nehme ich jetzt dafür raus im Grunde?
Naja, den, also als Big Druid, den hat 3-Mana-Spell, der meinen, einen 1-1er Jade macht, weil ich krieg hier einen 3-1er, beim anderen kriege ich einen 1-1er. Klar, da kriege ich den Mana-Kristall zwar sofort und hier nicht, aber ich kann halt mit dem 3-1er noch irgendwas an Bord traden. Also ich glaube, dass der schon den, wie heißt denn der 3er-Spell?
Jade Blossom.
Genau, ich glaube, dass der Jade Blossom in Nicht-Jade-Decks ersetzen kann.
Ja, nee, ich soll. Müssen wir halt gucken. Ich hab's noch nicht, aber wenn du halt sagst, dass Big Tool schon sowas spielt, dann.
Also Big Druid spielt Jade Blossom, auf jeden Fall.
Ja, dann mal abwarten. Gut, dann sind wir bei der nächsten Karte, den Astraltiger. Ein 3-5er mit Todesröcheln mischt eine Kopie dieses Dieners in euer Deck. Da muss ich aber immer noch eine Frage stellen, die sich mir, also die Karte ist an sich schon stark, weil im Grunde, wenn der Gegner keinen Silence hat, gewinnt man das Fatigue-Game, weil es einfach, außer er ignoriert ihn
Wenn man
halt
ins selbe Deck
völlig.
bekommt, genau, aber dann macht man halt immer 3 Schaden damit.
Genau. Was ich mich noch frage, ist eine Kopie dieses Gegners. Was passiert denn? Theoretisch sagt mein Kopf mir, wenn ich diesen Diener buffe, hat die Kopie in meinem Deck ja auch den Buff. Das ist mein. Theoretisch sollte das doch so sein, oder?
Glaube ich nicht, weil er macht halt von den, also es ist ja immer so, wenn was kopiert wird im Deck, hat es, glaube ich, immer nur die Basis-Stats von dem Minion und nichts, was du drauf gebufft hast.
Okay, ja
Weil es ja
gut.
auch so ist, ja, glaube ich, dass dieselbe Mechanik, wie ob es ins Deck zurückgeht oder auf die Hand zurückgeht, die Buffs verschwinden einfach, weil einfach nur
Ah, gut, stimmt
die
wieder,
Basis-Version der Karte davon zurückgemischt wird.
ja. Ja, gut, ist das
Aber
Problem,
es
ja,
ist auch
stimmt.
so, ziemlich cool. Also 4 Mana, 3-5, kommt immer wieder, du verlierst das Fatigue-Game nicht, ja, wird dir einen Platz finden.
Ja.
Midrange-Decks kann man dir auf jeden Fall spielen.
Control auch.
Control auch, ja, genau. Es tradet halt gut gegen viele Minions, weil es halt eben hinten 5 hat. Das ist ganz okay. Also
Ja.
überlebt einiges. Tradet vielleicht öfter mal sogar 2 zu 1, weil du zweimal damit angreifen kannst oder du tötest was und der muss dann nochmal reinlaufen oder sonst irgend sowas in die Richtung. Ja, solide Karte. Gefällt mir. Gebt dem Druid mehr gute Karten, er hat zu wenig.
Ja, wir kommen gleich noch zu einer Karte, dem Eisenholz-Golem. Und das ist die letzte Druidenkarte für diese Erweiterung. Spott 3-6 kann nur angreifen, wenn ihr mindestens 3 Rüstungen habt. Ja. Was?
Kostet auch 4 Mana.
Ja, 4. Achso, Entschuldigung, ja. Das ist noch von den neutralen Karten, dass man da noch nicht so rumspringt, das ist noch im Kopf gerade. Ich hatte auch einen langen Arbeitstag, lasst mich in Ruhe.
Alles gut, ich auch. Da sind wir zu zweit, dass wir sowas gemeinsam machen.
Genau. Bin ich nicht so krass von überzeugt, weil da kann ich auch wieder zum Vergleich ziehen, ist halt zum Beispiel ein Sunshine Master. Das ist ein 3-5er, der kann angreifen, hat keine Restriktion. Ja gut, hier, der Druide hat ja wieder Karten bekommen, dass er auch gerade Rüstung bekommt. Da hat er auch ein paar mehr Karten, ich glaube 3 oder 4 Karten hat er die Erweiterung bekommen alleine. Dass er mit so auch Rüstung bekommt mit dem Scheideweg und dem Rekrutieren gemeinsam. Aber ich, keine Ahnung, bin ich so ein Fan von Sachen, die einfach nur in bestimmten Funktionen angreifen können. Gerade haben wir uns jetzt auch auf dem Control Meter eher zu bewegen, wo Akkreuz nicht unbedingt da reinrennt.
Ja, eben, und wie gesagt, ich meine, das Engine wird momentan nicht gespielt, von dem her, ja, ich glaube auch nicht durch die Restriktion, dass er nicht besser als ein Engine ist, nur wegen dem einen Verteidigungspunkt, ne?
Ja.
Und ja, warum sollte ich dann nicht auf den einen Verteidigungspunkt pfeifen, ins Engine reinnehmen und einfach keine Restriktion haben, wann ich damit angreifen kann. Also ich glaube auch nicht, dass der so dolle ist. Ja.
Gut, dann können wir schon zu den Schamanenkarten gehen. Und zwar zur ersten für 2 Mana, zerquetschende Hand, fügt ein Diener 8 Schaden zu. 8, 8 Überladung, 3 Überladung.
Ja, finde ich ziemlich gut.
Ja.
Die drei Überladungen sind, glaube ich, nur so. Also relevant sind Überladungen natürlich immer. Die Frage ist, ob es wirklich richtig relevant ist, weil was willst du damit wegmachen? Du willst doch sowieso keine Early Drops damit töten, du willst die Fettis, die hinten rauskommen, damit töten. Und wenn du dann selber schon mal 7, 8, 9 Mana hast, ist die Überladung nicht mehr so krass, wie wenn du das Turn 2 spielen musst und Turn 3 dann tot ist, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, das ist ein guter Removal. Es gibt wenig, was es nicht wegmacht. Und ja, die 3 Überladung können sogar noch ein Vorteil sein, falls es das Overload-Deck gibt. Ja, ich finde die Karte gut. Auch für Removal.
Ich finde sie auch gut. Ich finde sie halt nicht besser, weil im Grunde gab es ja auch schon mal so eine Karte, die auch 5 Mana gekostet, weil die kostet ja, sag ich mal, effektiv 5 Mana. Vom Magier die Flammenlanze hat auch nur so semi, sag ich mal, ihren Platz ins Deck immer gefunden. Ja, ich.
Ja, das stimmt, wobei man da dazu sagen muss, der Magier hat halt
Mehr Tools.
viel mehr Tools, die Schaden an Minions oder generell Schaden machen. Ich glaube, für den Chami ist das schon ist eine stärkere Karte für den Chami, als es für den Magier wäre, wenn es 5 Mana kostet, weil
Ja.
zum einen musst du es nicht in einem Turn bezahlen, die 5 Mana, sondern es teilt sich schon auf 2 Turns auf. Ne? Also kannst du schon ein bisschen planen, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt, weiß nicht, Turn 7 die Karte, dann habe ich Turn 8 nur 5 Mana, ich habe noch die Karte auf der Hand, dann kann ich die noch spielen und dann stören mich die drei Overload-Kristalle nicht. Ne? Also das ist schon ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass das gerade der Schamme das Removal einfach gebrauchen kann.
Gut, dann gehen wir zur nächsten Karte für 2 Mana. Brausender Elementar. 1-1er Elementar. Kampfschrei. Euer nächster Kampfschrei in diesem Zug wird zweimal ausgelöst. Ja, also das kann schon. Also ich finde, der Schamane hat schon ein paar schöne Kampfschreie, allein schon das Feuer-Elementar. Oder gehen wir jetzt einfach mal von der großen Combo von dem Sturmrufer, den wir es letztes Mal vorgestellt haben. Das ist der, der Alakir ruft, wenn man 4 Basistotems hat. Ich
Ja.
meine, wenn mal sowas kommen würde. Ich meine, kann man den schon allein in Schamanen-Decks gut vorstellen. Wie gesagt, es gibt schon ein paar gute Battlecries. Also Kampfschreie in Schamanen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie schon ihren Platz finden könnte.
Überhaupt, weil auch ein Elemental ist. Ne? Im Elemental-Deck, es gibt ja die Elemental Legendary. Ich weiß wieder nicht, wie sie heißt.
Groll der Weltenrüttler.
Danke. Und wenn ich da dann einfach dem seinen Kampfschrei zweimal auslösen kann und einfach mal sagen kann, oh, ich schieße jetzt mit 12 auf dich statt mit 6 oder oh, ich mache dem ganzen Board statt 3 Schaden 6 Schaden oder ich heile mich um 24 statt um 12, ne?
Ach, den,
Was
ja,
dann
ach, okay, ich
notwendig
habe an
ist.
anderen gedacht, du meintest Kalimos.
Kalimos, genau. Mit Kalimos ist ja ganz gut, er synergiert damit, weil er ist ein Elemental. Das heißt, er hat die Synergie, dass er, also da ist es egal, er ist halt dann einfach eine Toolbox, ob ich ihn jetzt mit Kalimos mache oder mit dem Flammenelementar oder auch mit dem 2-4 Taunter, der mich heilt, wenn ich halt gerade mehr Heal brauche. Ja, im Elemental-Deck findet er auf jeden Fall seinen Platz. Die Frage wiederum ist, wie stark ist das Elemental-Deck? Ich habe das jetzt mal für ein paar Games gespielt, weil ich eine Shami-Quest hatte und mir nichts Besseres eingefallen ist. Da hat es mir Spaß gemacht, war es auch nicht so unerfolgreich, ich habe positive Stats, ich meine jetzt nicht die super Winrate, aber irgendwo bei, weiß nicht, roundabout 58, 60% werde ich da gelaufen sein. Was gar nicht so schlecht ist. Ist aber jetzt auch überhaupt keine, lass es 10, 15 Games gewesen sein, ja, also überhaupt keine Aussage natürlich. Aber ja, es ist eine gute Erweiterung fürs Elemental Deck, glaube ich.
Und dann sind wir schon auch bei der letzten Schamanenkarte. Das ist mir auch das letzte Mal schon ziemlich viele bekannt gewesen. Heilender Regen für 3 Mana stellt 12 Leben wieder her, das zufällig auf alle befreundeten Charaktere verteilt wird. Finde ich zum Beispiel, gerade dass jetzt auch Control und auch Charmin ein bisschen Control, das wird ziemlich stark, um ehrlich zu sein.
Definitiv alle befreundeten Charaktere, also nicht die nur von Charaktere, ja, dann ist es gut. Wenn ich einen vollgeheilten Minion oder zwei an Bord habe, dann heile ich mich um 12. Wenn ich ein paar Taunter habe, wo der Gegner schon Schaden gemacht hat, kann ich die wieder hochheilen. Oder ich kann selber traden und dann mein Board wieder heilen, um es zu protecten vor dem Backswing. Ja, schlecht. Ist halt vielseitig einsetzbar. Ich meine, klar, wenn ich natürlich ein Board habe, wo viele Diener verletzt sind und ich brauche den Heal, dann kann es halt doof sein. Aber gut, das ist halt, ja, das kann halt schon mal passieren, ne?
Muss ja immer noch sagen, trotzdem sind ja für 3 Mana trotzdem 12 Leben.
12 Leben für 3 Mana, genau, die halt verteilt werden. Ja, es ist auch einfach, das ist auch eine Karte, die man dann eben mal, wenn notwendig, um Turn zu überleben, um was weiß ich was dann zu machen. Ja, selbst aufs leere Board gespielt, heilt er dich halt einfach um 12, das ist okay. Oder auf deiner Seite ein leeres Board.
Ja.
Ist halt gegen mögliche Aggro-Decks, die es vielleicht noch gibt, auch ziemlich cool, ne? Was ein Early Heal ist.
Ja, ist ziemlich zeitig. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, selbst wenn du ein paar angeschlagen hast, ich meine, du musst erstmal wirklich 12 Schaden auf dem Board auf deinen haben, dass du überhaupt gar keinen einzigen Heal davon zum Beispiel selber abbekommst.
Das stimmt schon.
Das ist schon, ich denke, die wird schon ein bisschen Play sehen.
Ja, glaube ich auch. Nee, ist keine gute Karte. Ja, gefällt mir. Macht auch den Control Charmin wieder interessanter, das stimmt schon. Ja.
Gut,
Bin gespannt.
dann.
Ich freue mich schon so aufs Deck bauen, wenn die Karten morgen,
Ja,
übermorgen nachkommen.
muss sagen, man hat auch diesmal, wir gehen jetzt noch ein paar Klassen durch und man sieht auch, man kann schon ein bisschen Verschiedenes bauen. Es gibt nicht nur ein Deck, die irgendeine Klasse jetzt, sag ich mal, in der Expansion, sag ich mal, gedrückt wird, sondern du hast halt wirklich ein paar Auswahlmöglichkeiten, wie du eine Klasse spielen willst.
Stimmt. Und das ist auch gut so, dass es, ich meine, klar wird es wieder die Top-Decks geben, weil das ist ja immer so.
Ja.
Aber ja, es ist schön, wenn es von jeder Klasse auch mehrere Decks gibt, wie man den spielen kann.
Gut, dann haben wir den Schamanen abgeschlossen, können erstmal zum Schurken gehen. Und da gehen wir gleich zu seiner legendären Waffe, Königsbann. Für ein Mana eine 1-3 Waffe mit Todesröcheln. Mischt diese Karte in euer Deck, sie behält alle Verzauberungen. Also wenn man sie irgendwie mit tödlichem Gift oder Leeching Poison, also mit, sag mal, Lebensdiebstahl bufft und die stirbt, dann bekommt man die ins Deck und die behält weiterhin den Buff.
Genau. Geht ja auch mit dem Giftig, was man der Waffe geben kann.
Ja,
Oder
genau.
mit allem, mit dem man sie halt buffen kann. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber von der reinen Kartenqualität her wahrscheinlich in den Top 3 der Waffen, wenn nicht sogar noch höher. Also ich finde richtig stark. Man muss halt gucken, ob's. Also ist halt, man muss halt schon ein gewisses Aggro-Deck oder zumindest Midrange-Deck drumherum bauen. Du wirst das nicht im Control spielen. Oder, ja, was heißt?
Was sie im Control sogar. Was ich gerade so
Ja.
sehe, es rückt jetzt, sag ich mal, schon ganz bisschen mal die Chance, in Control zu gehen, weil ein Schurke hat ja meistens die Tools, also viele immer gehabt, ich muss mit meiner Waffe oder mit meinen Waffen und den Buffs dann traden. Hab dadurch sehr gute Trades, also kann das gegnerische Board gut unter Kontrolle halten. Das Problem ist, ich nehme sehr viel Schaden zum Beispiel dabei. Mit so einer Karte, die ich immer wieder buffen kann, dann auch mit so Lebensdiebstahl und die ich die immer wieder bekomme, kann ich immer wieder traden und bekomme trotzdem zum Beispiel mein Leben zurück. Also Lebensdiebstahl sehe ich gerade den größten Punkt dran an dem Ding, dass man das immer hat und dann auch vielleicht einen Angriffsbonus. Und dadurch sehe ich die sehr, sehr stark auch an. Ich denke, oh, das ist so Top 3 auf jeden Fall.
Ach, gerade wenn der Schurke auch sonst keinen Heal hat, ist der Lebensdiebstahl auf der Waffe dann ganz stark. Weil es halt einfach nicht so krass wehtut, wenn ich mit der Waffe dann traden muss. Ja, also wie gesagt, ich halte auch sehr viel von der Waffe. Man kann es auch wahrscheinlich relativ vielseitig bauen. Man kann es in Richtung Aggro bauen, dass man mit der Waffe halt, weiß nicht, mit Lebensdiebstahl und halt auf jeden Fall den Angriffsbuff drauf oder mit Giftig oder sonst was, Face, Face, Face hat. Also giftig natürlich, dann lässt der Taunter vielleicht damit wegmacht, damit sein Minions Face geht. Ja, oder Midrange und Control halt eben. um sich den Heal zu holen, den man braucht. Auch wieder um ein bisschen Trade zu haben. Ja, also, sie ist vielseitig einsetzbar. Ist eine der stärkeren Waffen. Ich wäre nicht böse, wenn ich sie als Gratiswaffe kriege.
Ja. Gut, dann haben wir noch den Glitzergrabscherin, Entschuldigung.
Glitzergrabscherin, genau.
Ja, war zu kompliziert gedacht. 2 Mana, 3-1, Kampfschrei, zieht eine Waffe aus eurem Deck. Ja, muss man sagen, ist ja eigentlich perfekt. Man muss nur noch diese Waffe spielen, hat zweimal die Chance, die einfach instant wieder auf die Hand zu bekommen mit ihren Buffs. Also sehr, sehr stark in meinen
Ja, ich
Augen.
meine, im Weapon-Deck mit Königsbahn, eine super Karte. Passt perfekt rein. Will man auf jeden Fall zweimal spielen. Ist noch immer für zwei Mann ein 3-1 Body, was auch nicht so schlecht ist.
Ja, ist immer noch halt 4 Stats, also und da immer noch sehr solide für einen 2-Mana-Drop.
Zwei Mann. Ja, also super Karte. Haben sie wirklich schön abgestimmt auf das, was auch dann mit der neuen legendären Waffe möglich ist. Gefällt mir.
Gut, das war's aber auch leider schon zum Schurken. Die anderen Karten kennen wir nämlich alle schon.
Ja.
Dann gehen wir zum Jäger und zu einer Waffe für 1 Mana. Den Kerzenbogen, eine 1-3-Waffe, euer Held ist immun, während er angreift. Ja, hab ich auch schon überlegt. Ist ja okay, ich meine, ist besser als sowas zum Beispiel wie die Upgrade-Waffe, die man vielleicht Turn 1 kriegt, also Upgrade eine 1-3er-Waffe einfach nur. Man ist halt immun, aber ich meine, das ist auch nur in meinen Augen stark, wenn man die halt Runde 1 hat.
Es ist nur dann stark, weil was tradest du damit effektiv, ja? Und
Höchstens was irgendwas eine Combo mit Hunter's Mark, dass du ins Leben auf
ja.
einsetzt oder so, wo sonst.
Ja, okay, stimmt, ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich meine, es gab ja eine ähnliche Waffe, ist übertrieben, es gab ja diese 5-Mana 5-2er-Waffe, die dich immun gemacht hat, während du damit angreifst. Und die hat null Play gesehen.
Ja, eigentlich nur wirklich zu Klassiker, als der Kartenpool noch ein bisschen gering war.
Da schon, das stimmt, da war sie noch gut. Aber jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr.
Ja.
Außer in der Arena, da habe ich sie persönlich ganz gern gepickt, wenn ich mal Hunter nehmen musste.
Ja, da ist auch nicht schlecht.
Da ist sie auch ganz gut. Aber ja, im Constructed wird die Karte keine Rolle spielen.
Nee, glaube ich auch nicht. Dafür ist sie ein bisschen zu schwach. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Karte, die aber in meinen Augen nicht so schwach ist, die Höhlenhydra. 3 Mana, 2-4er Wildtier. Fügt auch den benachbarten Dienern ihres Ziels Schaden zu. Wichtig ist, wenn sie also angreift, wenn sie angegriffen wird, hat sie kein Ziel. Also es ist nur wirklich der Schaden, wenn sie selber angreift.
Genau, weil sie etwas anzielen muss. Sie
Genau.
muss targeten, steht auch so drauf, genau. Ja, da ist ein Wildtier, ist eine super Karte. 3 Mana 2-4, okay, Stats. 3
Ja.
Mana 6 Stat-Punkte ist im Durchschnitt. Schön ist, dass sie mehr Verteidigung als Angriff hat. Als 3-3er wäre sie weit schwächer, finde ich.
Ja.
Freut sich über jeden Houndmaster, den man drauf bufft. Freut sich über jeden diesen Raptor halt, mit dem man sie adapten
Ja.
kann. Und kann halt gut aufräumen. Und das Schöne ist, ja, es war schon immer gut, wenn man dem benachbarten Diener auch Schaden macht, weil ich greife halt das Ziel an, dass ihr selber den wenigsten Schaden macht und mache rundherum überall den Schaden, wo ich ihn haben will, trotzdem, ne? Wird auf jeden Fall Play sehen.
Ja, ich denke auch, weil wir haben ja schon das letzte Mal geredet, dass Hunter jetzt auch mit den neuen Karten richtig in Kontur rückt und da sehe ich die auch ziemlich stark an.
Wobei, da werden wir nachher noch dazu kommen, ich mir ja nicht sicher bin, ob der Control Hunter viele Kreaturen spielen wird.
Ja, dazu kommen wir dann noch,
Da
stimmt.
kommt mir noch dazu.
Erstmal kommen wir zu einem Zauber und zwar den Flankenangriff für 4 Mana. Fügt ein Diener 3 Schaden zu, ruft ein Wolf 3-3 herbei. Ja, ist eigentlich, wird es auf jeden Fall dann noch eine größere Rolle spielen, wenn wir dann zu dem Effekt kommen, der wichtig ist. Aber ist trotzdem okay. Ich meine, man macht 3 Schaden, ist halt sowas fast wie ein Frostbolt für 2 Mana, dann ruft man nochmal für 2 Mana einen 3-3er herbei. Also finde ich auch eine okay Karte, so von allein von dem Effekt her.
Ich mag die Karte, es ist eine gute Control-Karte, unabhängig davon, in welchem Control-Deck. Sie macht halt Schaden, sie ruft ein Body aufs Board. Ja, also ich mag die Karte, ich finde die echt gut.
Gut, und da kommen wir auch zu einer der Karten, wodurch es vielleicht wichtig sein könnte, und zwar zu mir. 6 Mana, eine epische Karte. Ruft einen Tierbegleiter herbei oder zwei, wenn euer Deck keine Diener enthält. Also es bedeutet, wenn man halt keinen Diener hat, spielt man im Grunde zweimal Animal Companion. Was im Grunde derselbe Wert ist, aber als eine Karte halt, was der Vorteil ist.
Also, ich muss sagen, ich finde das Artwork vorab mal, weil ich schaue auf sowas immer richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Always Huffer.
Ja, 6 Mana, 8 Damage.
genau. Ich muss dazu sagen, als ich die Karte das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? Warum wollte dem Hunter eine Scheiß-Epic geben, die nichts tut? Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Also, die Karte als Standalone, ohne dass man weiß, wo man sie in ein Deck einbauen kann, ist schlichtweg Kacke. Weil, wann gab es jemals schon ein Hunter-Deck ohne Minions, ne? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es kann da Kombinationen geben, die sie schon spielbar macht. Und ja, finde ich auf jeden Fall interessant.
Und jetzt kommen wir zu der letzten Hunter-Karte und die Hunter-Karte, die den Nutzen der vorherigen, jetzt sage ich mal, ein bisschen erleichtert, verbessert. Und zwar Rockdeller, die legendäre Waffe. 7 Mana, 4-2. Kampfschrei, füllt eure Hand mit Jägerzaubern, wenn euer Deck keine Diener enthält. Also Instant Value eigentlich.
Instant Value, du legst sie an, hast vielleicht nicht mehr viel auf der Hand, greifst irgendwas an.
Ja.
ja, hast halt sofort wieder die Hand voll mit Zaubern. Klar, es ist random, was du kriegst, aber irgendwas mit Value ist immer dabei. Ich finde die Karte interessant, weil es gibt ja auch viele, viele Tools mittlerweile, die der Hunter hat, oder viele, viele ist übertrieben, aber einige Tools, die der Hunter hat, die eben auch Diener herbeirufen können, ohne dass du Diener im Deck haben musst. Da ist der Spellstone schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Der ist super. Ja, es gibt ja noch immer das Geheimnis, der den 4-2er ruft, wenn der Gegner einen Zauber spielt. Das wird in dem Deck dann wahrscheinlich auch wieder mehr gespielt werden.
Ja.
Ja, es gibt eben zu mir, es gibt Unleash the Hounds, es gibt Flankenangriff eben auch, den wir gerade vorgestellt haben. Ja, also ich kann mir das Deck schon ein bisschen mehr getecht vielleicht, aber so in der Art vorstellen, wie es im Card Reveal Stream gespielt wurde.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also da haben sie ja auch einfach mal gezeigt, was damit möglich ist. Es funktioniert ja auch scheint ganz gut. Und es rückt ja auch dann die Hunter Secrets jetzt mal schon wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund, die zum Großteil vernachlässigt werden momentan.
Definitiv, weil man den Spellstone halt, der wird essentiell für das Deck, wenn man das Deck so spielt, ganz klar. Und dafür braucht man Secret. Kann auch nur jedem empfehlen von euch, der sich den Reveal-Stream vielleicht nicht angeguckt hat, das nur mal so nebenbei eingeworfen, guckt ihn euch an, nicht nur, dass man das Match dort sehen kann, sondern Bambroad und D9, D9 auf einem Haufen ist einfach nur lustig. Ja, aber so viel dazu, da seht ihr auch das Hunter-Match, wo sie das Deck eben ein bisschen angespielt haben. Klar, ist überhaupt nicht ausgeteckt und es wird wahrscheinlich in der Form, wenn man es einfach nur im Ranked spielt, nicht viel reißen. Man muss es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr tecken, dann auch aufs Meta. Aber es zeigt halt ganz gut, was man mit dem Deck machen kann. Das stimmt, so wie es Blackmar schon gesagt hat. Und deswegen, ja, guckt es euch an.
Ja.
Wir packen den Link in die Description.
Jeden Fall. Gut. Dann sind wir schon mit dem Hunter durch und kommen zum Krieger. Und auch hier beginnen wir mit einer Waffe für 2 Mana 0-2 Klingenstumpf. Angriff entspricht eurer Rüstung. Kann keine Helden angreifen.
Also die Restriktion kann keine Helden angreifen, finde ich gut.
Ja.
Sonst baut man sich ein Kasum-Deck und schwingt für viel. Ansonsten finde ich die Karte interessant. Es ist, glaube ich, ein pures Control-Tool, wie die meisten Kriegerkarten, die wir bisher gesehen haben. Ist zumindest meine persönliche Meinung, weil ja, eine 2-Mana, 2-2-Waffe weiß ich nicht, ob wir brauchen. Weil das ist sehr effektiv, wenn sie im Aggro gespielt wird. Im Control kann man damit aber, da man sich sehr viel Rüstung generieren kann, auch einzelne größere Diener abräumen, deswegen ist sie nicht uninteressant. Die Frage ist halt nur, ob sie es ins Deck schafft, weil die Frage ist, wie viele Waffen kann man im Control wirklich spielen?
Ja, was ich mir da auch ein bisschen reinreim, das Problem ist, dass es eine Karte gibt, die nicht rausrotiert, die einfach in meinen Augen besser ist, und zwar der Shield Slam, weil ich den gezielt einsetzen kann. Ich verliere die Rüstung nicht, weil wenn ich zum Beispiel, also ich 6 Rüstung habe, möchte irgendwie ein 5-8er einfach mal zu, ich weiß nicht, ob es so Minion gibt, weghauen möchte, tue ich ja trotzdem 5 meiner Rüstung dabei opfern für diesen Angriff. Und ein
Stimmt.
Shield Slam mache ich das nicht und kann das gezielt und muss nicht mal auf einen Spot oder so schlagen. Von daher, ich bin mir noch nicht ganz sicher der Karte.
Und der Schildschleim kostet auch noch ein weniger.
Genau, das noch dazu. Ist zwar nur
Ja,
einmal einsetzbar, aber du verlierst auch deine Rüstung halt nicht.
vor allem, ich meine, der Gegner kann halt, sobald sie an Bord ist und du nur noch eine Aufladung drauf hast, super drum rumspielen, weil er halt einfach weiß, dass du sie hast. Ne? Also die
Ja.
zweite Aufladung ist lang nicht mehr so stark wie die erste, wenn du sie anlegst, wenn du viel Rüstung hast und zwingst damit. Ne?
Ja, das stimmt.
Und die zweite Aufladung kann auch nicht mehr so stark sein wie die erste, weil du beim ersten Swing einfach Rüstung verlieren wirst. Es ist so.
Ja.
Ja, stimmt schon. Also stimmt, an Schildschleim habe ich gar nicht gedacht. Wahrscheinlich durch Schildschleim ist sie wahrscheinlich gar nicht so gut spielbar. Stimmt, ja. Und Schildschleim rotiert ja nie raus, war im Basisset, glaube ich, ne?
Ja, es sei denn, sie entscheiden sich,
Doch,
dass es zu
ja.
stark ist.
Ja, gut, das sehe ich jetzt noch nicht, aber
Nee, ich auch noch nicht.
vor allem, wir kommen ja noch zu anderen Karten, die auch, oder nein, hatten wir den Rundumschlag schon letztes Mal
Ja,
vorgestellt? Ja, ne?
hatten wir schon,
Ja,
ja.
und der ist halt auch besser, dafür brauche ich lieber meine Rüstung dafür. Okay.
Gut, dann kommen wir zu einer anderen Karte, die vielleicht auch nicht so viel Play sehen wird. Aus meiner Sicht, der Kobold-Barbar für 3 Mana, ein 4-4er, greift zu Beginn eures Zuges einen zufälligen Diener an, wo wir wieder bei, wie bei dem anderen 4-4er wären. Keine Ahnung, also selbst wenn ich so einen 4-4er für 3 Mana haben möchte, gibt es immer noch bessere Alternativen gefühlt.
Ja, ich meine, ich kann damit einfach, ja, ich spiele halt einfach den 4-3 Charger. Ich meine, auf den einen Lebenspunkt kommt es nicht an.
Ja.
Ja, ich kann nicht steuern, was er macht und damit ist halt einfach Crap.
Ja,
Wenn
er
ich
macht
selber
halt
nicht entscheiden
irgendwas.
kann, ob ich traden will, wenn ich traden muss, oder face gehen will, wenn ich glaube, dass es Zeit ist, Druck zu machen, kann ich das mit ihm nicht. Und deswegen, also die Karte ist nicht mal in der Arena gut, meiner Meinung nach. Die ist einfach gar nicht gut.
Nee, weil in Arena würde ich es auch nicht, weil selbst in Arena kann es einfach passieren, dass irgendjemand so ein Todesröcheln spielt, das nur auslöst, wenn du es in dein Zug, dass die nur tötest, und selbst da kannst du einfach so viel dir verbauen damit.
Ja, nee, also, ja, der ist einfach nicht gut. Ich glaube, viel mehr Zeit brauchen wir in die Karte nicht
Nee.
investieren. Die Karte ist kacke.
Bei nächsten Karte bin ich mir auch noch unsicher, noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich sie einstufen soll. Der juwelenbesetzte Golem. 5-9er, Spott für 6 Mana, kann nur angreifen, wenn ihr mindestens 5 Rüstung habt.
Hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm, die Karte. Krass. Ja, also den finde ich nicht so schlecht auf den ersten Blick, weil ja, es ist immer die Frage, habe ich die 5 Rüstung gerade, damit ich angreifen kann oder nicht. Aber er beschützt mich und mein Board halt auch, wenn er nicht angreifen kann.
Ja.
Der ist ein 5-9er, ne?
Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sie gut ist. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut sie ist, weil ich da einfach auch noch nicht so sicher bin, wie oft man trotzdem jetzt halt, gut, wird man vielleicht wahrscheinlich noch übelst sehr oft haben, dass man mehr als 5 Rüstung hat. Wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich denke schon, dass die auch sehr stark werden kann.
Auch.
Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, was man dafür wegtut. Und gerade mit Rundumschlag und solche Karten, die halt an Rüstung aufbrauchen, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, die hat ziemlich viel Potenzial.
Ich glaube auch, dass sie viel Potenzial hat, weil selbst wenn ich im Turn davor meine komplette Rüstung für einen Rundumschlag verbrauchen musste, von mir aus Turn 5, ja, und ich lege die Turn 6, muss der Gegner erstmal durchkommen durch die
Ja,
Karte, ne?
das stimmt.
Also, ein 5-9 Taunter kann nie schlecht sein und für 6 Mana sowieso nicht. Und die Restriktion ist jetzt nicht so schlimm. Klar will ich angreifen können, aber wenn ich es mal nicht kann, ist es, glaube ich, bei der Karte trotzdem okay, weil sie
Ja.
defensiv stark genug ist, um das auszugleichen, wenn ich mal nicht angreifen kann. Also ich finde die stark. Ich finde die wirklich stark. Und was man dafür rausgeben kann, ich glaube, das ist momentan gerade beim Krieger relativ schwierig zu sagen, weil ich glaube gar nicht, dass das irgendwo in ein bestehendes Kriegerdeck eingebaut werden wird. Außer vielleicht in den Quest-Krieger, der nicht viel gespielt wird im Moment. Sondern ich glaube, es wird sich sowieso, es werden sich mehrere Varianten, mehrere Control-Krieger-Varianten rauskristallisieren mit der neuen Erweiterung. Und da muss man halt schauen, in welche der zwei bis drei Varianten es geben wird, der dann reinfällt.
Gut, dann kommen wir zur letzten Kriegerkarte. Und zwar seiner legendären Waffe, den Unheilsbringer für 8 Mana. Eine 3-3-Waffe. Rekrutiert einen Diener, nachdem euer Held angegriffen hat. Auch da hat man im Stream ein Deck gesehen, wie man sich auch denken kann. Man muss im Grunde nicht den Big Priest, sondern den Big Fury spielen. Das heißt, man hat halt sehr starke Diener in seinem Deck. Den Rest probiert man mit Waffen und Zaubern aufzufüllen, was beim Krieger jetzt auch nicht so schwer ist, weil der Krieger hat sehr gute Waffen, hat sehr gute Zauber, mit denen der auch nebenbei hantieren kann, hat auch Potenzial auf sehr starke Diener. Steht auch defensiv mit seiner Hero Power allein schon sehr gut da fürs Late Game. Also es wird so ein Deck geben. Davon kann man schon mal ausgehen, ob das jetzt lange hält oder so, muss man abwarten. Hat man beim Priest, Big Priest ja auch nicht zuerst gedacht. Kann, also so ein Deck wird es hundertprozentig geben.
Wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß halt nicht. Ich bin von der Waffe, ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, weil ich einfach nicht weiß, ob man auch mit den neuen Karten, weil wir kennen jetzt schon alle Kriegerkarten, ob man den Krieger ohne die ganzen Early Drops bauen kann, wie Acolyte of Pain,
Ja.
aus Acolyte oder auch den Schildtypen mit 1-4. Den kann man vielleicht noch ersetzen, aber gerade Acolyte ist halt ganz, ganz schwierig, den nicht zu spielen, weil der Krieger halt nach wie vor nicht den riesen Card Draw hat. Und du willst halt keinen Acolyte mit der Waffe ziehen. Also, das ist Worst Case, ne? Wenn man es aber schafft, ohne Acolyte auszukommen, und wirklich nur große Diener drinnen zu haben, ist es natürlich stark. Ganz klar.
Bleibt abzuwarten. Wie gesagt, ich denke auch, Potenzial, das Deck wird es geben, aber das ist schon wieder so eine Frage, ob sich durchsetzt, muss man dann schauen, aber die sollte man trotzdem nicht abschreiben, das kann schon noch ein gutes Deck werden.
Abschreiben auf keinen Fall. Also das nicht. Ich sage nur, man muss halt gucken, ob es das Kriegerdeck geben wird, das wirklich ohne die Early Drops auskommt, was Diener
Ja.
betrifft. Aber abschreiben würde ich auch nicht. Also es wird sicher viel damit experimentiert werden.
Gut, dann sind wir jetzt schon beim Paladin und seinen ersten Zauber für 2 Mana, Trank des Heldenmuts. Verleiht ein Diener Gottesschild, zieht eine Karte. Finde ich persönlich sehr gut. Also.
Super Karte. Sie gibt einem Diener Gottesschild, der kann for free traden oder ja, kann for free traden und sie ersetzt sich selber. Das macht sie halt stark. Ich meine, es gibt ja schon eine Karte, die dem Diener Gottesschild gibt für ein
Ein
Mana,
Mana. Ja.
aber die ist halt wesentlich schwächer, weil sie eben nicht selber ersetzt.
Weil hier zieht man dann noch eine Karte und muss nicht noch eine extra Karte spielen. Ich finde sie auch, ich finde sie super.
Ist ja auch gut, vor allem man kann sie querbeet spielen, man kann sie im Control spielen, um mit einem von seinen dicken Dienern einen anderen dicken abzurüsten. Man kann sie im Aggro spielen, um Value Trade zu haben, sein Board damit zu beschützen. Ja, die ist in beiden Varianten einsetzbar: Aggro, Control, Midrange dann halt sowieso, ne?
Ja.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die wird einiges am Play sehen. Gute Karte.
Ja, sehr gute Karte.
Super Karte für den Buffer-Diener.
Dann kommen wir jetzt auch wieder leider zur letzten Pala-Karte. Und zwar den Kristalllöwen. Eine 6-Mana-Karte, 5-5 mit Gottesschild. Kostet 1 weniger für jeden Rekruten der Sirenhand, den ihr kontrolliert.
Kurzum, ich finde sie schlecht. Zumindest aktuell. Ich glaube nicht, dass es das Deck geben wird, das auf Rekruten der Silbernen Hand aufbaut. Zum einen, ja klar, es gibt jetzt einige Synergien damit, es gibt einige Buffs für Rekruten der silbernen Hand. Ich glaube nur, dass es momentan generell keine gute Strategie ist, ein breit gefächertes Board zu haben, immer viele Minions an Bord zu haben, weil in einem Meta, wo wir noch ganz lange Karten haben wie Spreading Plague, wie Dragonfire Potion, die Strategie einfach zu sehr backfiren kann, wenn ich alles auf immer viele Minions an Bord und dafür wenig Karten auf der Hand, feiert es einfach back. Was bringt es mir, selbst wenn die gebufft sind, wenn ich 7-3-3er Silbernrekruten auf dem Deck habe und der Gegner spielt Spreading Plague oder der Gegner spielt Dragonfire Potion?
Ja gut, auch Dragonfire Potion gibt es ja nicht. Lange nicht.
Was nochmal?
Dragonfire Potion ist ja nicht mehr im Standort, schön. Die ganze Rotation nicht.
Dragonfire Potion, klar.
Ach nee, ja, klar, ich mag aber was anderes. Entschuldigung. Oh, jetzt war ich gerade bei
Klar.
Lightbomb.
Was? Nee. Dragonfire Potion. Ich
Ja.
meine, Dragonfire Potion tötet halt auch, selbst wenn du zweimal Stufenaufstieg gespielt hast für
Ja.
deine Rekruten der silbernen Hand, ne?
Ja, stimmt, ich war aus der anderen. Ja, jetzt war ich gerade daneben der Spur.
Ja, wie gesagt, Dragonfire Potion, Spreading
Ja.
Plague und Co. Ja, also es gibt einfach zu viele Mass Removal, deswegen wird es das Deck mit den Rekruten der silbernen Hand nicht geben oder es wird nicht stark sein. Ich will nicht sagen, dass keiner spielt, aber es wird nicht stark sein. Und damit ist der Kristalllöwe nicht stark.
Ja, das hätte ich auch einfach so kurz gesagt, weil einfach nur mit den Worten, es gibt keine Synergie in diesen Add-on dazu. Das ist einfach eine Karte, die gefühlt für mich fürs Wild designt wurde. Das im Wild gibt es halt dann wirklich viele Karten, die halt die Rekruten stärker machen. Für sowas ist das halt eine Karte, aber gerade fürs Standort ist es eigentlich momentan überhaupt nichts.
Im Wald kann die ganz gut sein. Ja, das Problem mit den silbernen Rekruten der silbernen Hand ist auch, ich habe auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und ein bisschen was gelesen und ich habe auch so ein paar Sachen schon gehört wie, oh, aber damals, als es Quartermaster gab, war das auch so stark. Was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Quartermaster, da hat dieses Deck funktioniert. Quartermaster hat aber wie heißt denn die Karte? Von der Karte gelebt, die drei silbernen Rekruten ins Spiel bringt.
Ja.
Und so ein Tool haben wir im Moment nicht. Quartermaster war auch viel stärker als der Stufenaufstieg, weil er selber einen 2-5er Body hatte.
Ja.
Ja, also man kann es einfach nicht mit damals vergleichen, weil die Tools jetzt viel schwächer sind. Wird es dieses Deck nicht geben und eben aus den vorher genannten Gründen gibt zu viele Karten, die zu viel dagegen machen. Ich meine, also nicht, auch selbst wenn ich sie gebufft habe, auch ein Defile ist eine Waffe gegen so ein Deck. Also, Kristalllöwe, meiner Meinung nach Crap.
Schließe ich mich an. Moment, Moment.
Moment, natürlich.
Gut, dann haben wir damit den Pala auch schon abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Hexenmeister. Ein Mana-Zauber, düsterer Pakt. Mir gefällt auch das Artwork hier wieder, sieht cool aus.
Ja, sieht geil aus, das stimmt. Erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 8.
Ja,
Weiß nicht
irgendwie
warum,
auch
aber ja.
so.
Das sieht cool aus.
Vernichtet einen befreundeten Diener, stellt bei eurem Helden 8 Leben wieder her. Auch finde ich auch gut, gerade wenn man, sag ich mal, einen Todesröcheln Diener tötet und auch so ist es halt, ja, ist es immer noch ein besserer Sacrificial-Pakt, wo man halt einen Diener opfert und, also einen Dämon opfert und dafür 5 Leben wieder bekommt. Und hier bekommt man 8, wenn man seinen eigenen tötet, muss kein Dämon
Oh, muss kein
sein.
Dämon sein, ganz genau.
Also hat man halt sehr viele Chancen auf Todesröcheln-Effekte.
Ja, und selbst wenn es mal eben keinen Todesfolgeneffekt auslöst, ist es halt vielleicht eine Exit-Strategie. Ich
Ja.
mache einen meiner kleineren Diener weg, um zu überleben und im Backswing vielleicht dann zu gewinnen.
Ja, und wenn man es gerade so überlegt, ich habe gerade getradet, mein Diener hat bloß noch ein HP, er ist eh nächste Runde weg,
Opfer
dann
ich
hole ich
Leben,
vielleicht
genau.
lieber Leben, ja.
Ja. Also ich
Ja,
finde die Karte auch gut.
Control Warlock wird sich darüber freuen.
Auf jeden Fall, und wie gesagt, hat der Kunde Warlock hat ja in dem Add-on mit der Karte jetzt auch schon zwei nicht so schlechte Heals bekommen.
Ja.
Was Control auch wieder stärker machen wird, weil das war immer das Problem, gerade beim Warlock, ne? Du Life-Tappst ohne Ende, bist halt gefühlt ist es gegen Control Warlock so, dass der irgendwann auf 14, 15 Leben ist und man sich davon selber 2/3 des Schadens gemacht hat, ne?
Ja.
Da sind solche Karten dann auch gut, um was dagegen zu tun. Ja. Ne, finde ich stark.
Kommen wir zur nächsten Karte, die ich persönlich auch stark finde. 4 Mana, Hakenbewehrter, Häscher, 4-4er Dämon, Kampfschrei. Erhält plus 3 und Spott, wenn ihr maximal 15 Leben habt.
Super.
Ich finde die super, aber auch, weil es ist halt wieder das schöne Meme auch. 4 Mana, 7-7. Diesmal hat er sogar Spott. Und sag ich mal, als Warlock, egal welche Variante man spielt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man unter 15 Leben fällt.
Man kann auch Turn 4 theoretisch bei 15 Leben sein.
Ja, kann durchaus vorkommen, weil einfach die ganze Zeit Hero Power macht und der Gegner zum Beispiel bisschen. Also der muss nicht mal
Early
total
Minions
aggressiv
hat.
spielen.
Ja. Er hat halt ein, zwei Early Minions. Wir Hero Powern zwei, dreimal. Und dann
Ja.
ist man auch schon dort. Dann spielt man den, hat einen fetten 7-7er Spott am Feld liegen und spielt seine Heals hinterher. In welcher Form auch immer. Super.
Ja, find's auch, gefällt mir auch richtig gut.
Und es ist ein Dämon.
Ja, ist
Das
wieder
kostet
ein
schon.
Dämon, kann wieder mit dem Todesritter zurückkommen.
Dämon sind
Ja,
nicht
der ist
instant.
natürlich dann nur ein 4-4er.
Weil der Kampfschrei nicht triggert, ja. Nein, aber generell alle Dämon-Synergien funktionieren damit. Das ist schon gut.
Gefällt mir auch. So. War sogar vom Hexenmeister auch wieder.
Das war's. Das ging schnell.
Das war's. Ja, die Klassen haben auch nicht mehr so viele
Ja, da
Karten.
haben überall nur noch zwei, drei, vier Karten gefehlt, maximal. Ja.
Ja, war ein richtig großer Neutralschwung. Obwohl, ich glaube, der Magier bekam jetzt noch ziemlich viel zu reden.
Okay.
Jetzt kommt nämlich die erste Karte. Die wandelbare Schriftrolle verwandelt diese Karte in jedem Zuge, in dem ihr sie auf der Hand habt, in einen zufälligen Magierzauber. Da hat sie auch keine Mana-Kosten und es ist einfach eine Karte, die jetzt ständig wechselt, so wie die legendäre Karte Shifter Zeros, der immer ein anderes Minion geworden ist. Hier ist es halt als Zauber.
Weiß nicht. Es ist richtig viel RNG. Also es ist nur RNG. Die Frage ist, und das weiß ich halt jetzt nicht genau, wenn daraus von mir aus egal was wird, ein Fireball von mir aus, zählt das für die Quest. Weil dieser Fireball war ja zum Start des Spiels eigentlich nicht in meinem Deck. Die Frage ist, ist er auf meiner Hand schon ein Fireball oder wird er zum Fireball, wenn er schon ausgespielt wurde? Und wird er quasi, wenn der Trigger der Quest kommen wollte, ist es dann noch die wandelbare Schriftrolle oder schon der Fireball? Das ist eben die Frage. Wenn es die Quest triggert, kann ich es mir für die Quest vorstellen. Für einen Questmage. Ansonsten weiß ich halt nicht, ob man die spielen will, weil du halt wirklich gar keinen Einfluss drauf hast, was sie ist. Ne? Ich meine, es gibt nicht so viel schwache Magierzauber oder nie. Es gibt schon schwache, aber es gibt auch sehr viel gute. Aber ja, also wenn es die Quest nicht triggert, glaube ich, ist sie nicht so gut.
Ja, ich habe auch zuerst gesagt, die Quest. Ich meine, es ist, einerseits habe ich auch überlegt, es ist halt wieder sehr viel RNG, wie bei Shifter Zeros. Du kriegst halt irgendwann was Gutes, als Problem ist es in dem Moment gut. Die Upside davon ist natürlich wieder, der Magier hat sehr, 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 sehr viele gute Zauber, die du auch einfach mal so halt wirklich die viele Situationen gut sind. Bin mir auch nicht, das Problem ist halt wieder die Frage, was tut man dafür raus? Und ich bin mir halt auch nicht sicher, wenn es im Questmatch, wie du schon gesagt hast, funktioniert, dann ist es natürlich eine Karte, die dort auf jeden Fall Platz findet. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob sie so funktioniert. Ich bin da, das kann ich überhaupt nicht einschätzen momentan.
Ja, ich kann es auch nicht sagen, ist wirklich schwierig, das müssen wir testen.
Ja.
Ja, ansonsten, wie gesagt, außerhalb des Questmates sehe ich halt das Problem. Natürlich gibt es viele starke Magierzauber, ja. Aber wir kennen doch alle das RNG-Luck oder Bad Luck, das man haben kann. Ich krieg sie, ich habe sie auf der Starthand von mir, oder bekomme sie vom Mulligan zurück. Mein erster Zug fängt an und er zeigt mir ein Pyro. Je geil, Pyro super, Pyro stark, Pyro cool. Und wenn ich dann Turn 10 komme, ist es, weiß ich nicht, ein Zerschmettern.
Ja.
Also, nur weil er dir einen guten Spell zeigt, heißt das nicht, dass du den im Moment brauchst, schrägstrich überhaupt spielen kannst. Und das macht es halt doppelt lackabhängig. Du musst einen guten Spell rollen und musst zu dem Zeitpunkt schon in der Lage sein, dass du ihn spielst und musst gerade Value draus haben. Und das sind zu viele Wenn und Abers für mich, dass das eine gute Karte sein könnte.
Ja.
Ich hatte mit Ausnahme Questmage, weil da ist es mir eigentlich egal, wie kacke das Spell ist. Er ist billig genug, dass ich ihn spielen kann, meine Quest triggern kann, super, mache ich.
Gut, ja, mal abwarten. Muss man halt alles auch ausprobieren.
Muss man testen, ja klar. Auf jeden Fall. Werden wir auch testen, weil die Karte werden wir alle haben. Ist halt eine normale Karte, das heißt, die wird jeder haben, der ein paar Packs aufmacht. Kann man dann ja testen.
Dann kommen wir zur nächsten Karte, die vielleicht ein Drachen-Magier-Deck wieder zurückruft. Jedenfalls so ein bisschen von dem Thema her. Zorn des Drachen. 5 Mana. Deckt einen Zauber aus eurem Deck auf. Fügt allen Dienern Schaden zu, der seinen Kosten entspricht.
Deckt einen Zauber, sein Deck auf, fügt an den. Ja, interessant. Hatte ich auch bisher noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich hatte viel Arbeit im Moment, deswegen konnte ich nach dem Stream die Karten nicht mehr angucken. Ja, es ist eine interessante Karte. Es kann ein guter Board, es kann ein guter Boardclear sein. Man muss halt das richtige Deck damit auch bauen, weil du willst halt dann keine. Also selbst ein Secret damit zu ziehen ist halt nicht so geil, ne?
Ja.
Und das ist halt schwierig, keine Secrets zu spielen als Mage im Moment. Oder nicht zumindest zwei Iceblocks zu spielen, weil die fast jeder spielt. Aber wenn du das dodgen kannst, dass du keine Secrets hast, dann ist es wahrscheinlich stark. Frostbolt wäre auch nicht so geil. Aber ja.
Er muss halt das richtige Deck dafür spielen. Ich
Ja.
meine, selbst wenn du nur so was wie Pulver und Feuer beispielsweise, ist es immer noch dann für 5 Mana ein Flamestrike, das was ganze Board wiped, aber Magier ist jetzt auch nicht so bekannt dafür, so eine krasse Board-Präsenz immer zu haben. Außer man ist dann vielleicht Elemental Mage dann später mit
Ja,
Todesritter Jaina.
im Elemental Mage willst du sie wahrscheinlich nicht spielen, weil da machst du zu viel Schaden bei dir selber. Ja, muss man sich angucken. Kann ich ganz, ganz schwer einschätzen, um ehrlich zu sein, weil. Ja, der Mage hat schon so viele Tools. Ich meine, er hat Early einfach den, der allen 2 Schaden macht. Er hat einen Flamestrike. Er hat zwischen für 6 Mana den Blizzard, der halt nicht unbedingt alles wegmacht, aber zumindest dann halt auch noch alles einen Turn lahmlegt. Ne? Und er hat halt die Spot Removal, Fireball, Frostbolt und wie sie alle heißen. Ist halt die Frage, ob der Mage einen zusätzlichen AOE in der Form braucht oder überhaupt unterbringen kann.
Ja, ich
Also
sehe,
ganz kleine Control-Karte, ne?
muss auch wieder sagen, das ist halt wieder so eine Karte, die Synergie aufbauen möchte mit der legendären Karte der Drachenruferin, die man Drachen herbeiruft in 5-5er, wenn man, also für jeden Zauber, der mindestens 5 Mana kostet, weil da möchtest du ja auch mit der Karte wieder höhere Mana-Karten im Deck haben. Das ist halt wieder eine Synergie, die halt aufgebaut werden möchte,
Ja klar,
denke ich.
definitiv natürlich. Das Thema ist ja, 5-Mana-Karten zu spielen oder mindestens 5-Mana-Zauber, klar. Ich meine, klar kann auch, wenn man das Deck der Wunder spielt, auch interessant sein, weil dann hat man halt einfach 5 Schriftrollen drin und die Schriftrollen haben ja auch eine Casting-Cost von 5. Auch wenn sie automatisch ausgelöst werden, aber wenn man die durch irgendein Spell kriegen würde, würden sie 5 kosten, wenn sie auf der Hand sind. Die Rollen, deswegen kosten die auch 5. Klar, damit kann es ein bisschen Synergie haben, weil wenn ich nochmal 5er Zauber in mein Deck stopfe, dann habe ich halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, zumindest das zu treffen. Ne? Aber du willst ja auch eigentlich auf jeden Fall einen Zauber treffen, der mindestens 4 der 5 kostet. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung. Ja, man muss es abwarten, man muss es ein bisschen testen. Also One-Off in manchen Decks sicher nicht so schlecht. Ob man sie oft zweimal in Mage-Deck sehen wird, weiß ich halt nicht, weil eben die altbekannten Tools auch alle sehr gut sind oder ziemlich gut sind. Der Mage hat halt noch nie das Problem gehabt mit Board Removals, ne? Oder mit Board Clears. Ja.
Gut, dann haben wir trotzdem mal abgeschlossen. War es doch schon, ich dachte, es wäre noch mehr gewesen, aber ich habe es nämlich doch gerade ein bisschen gehört. Wir gehen zum Priester nämlich und damit auch zur letzten Klasse. Ein Mana, psionischer Blick, kopiert einen Zauber aus dem Deck des Gegners und haltet die Kopie auf die Hand. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr schwach.
Ja, Ich finde es auch nicht so toll. Ich meine, es ist halt, die machen irgendwie in jedem Set gefühlt eine Karte, die so ein bisschen in die Richtung von Fort-Stil geht, nur ein bisschen anders ist.
Ja.
Das ist halt die Karte in dem Set. Wir haben ja schon die Karte, die eine Karte aus der Hand des Gegners kopiert, die macht es halt aus dem Deck.
Ja, das Quatsch, außer weil ich mir mein Vision, sie ist jetzt auch nicht so im Constructed, weil der Gegner möchte ja auch nicht deine Karte werden, sinnvoll selber spielen meistens. Und auch hier, ich sehe ja keinen Value, weil man da nur, ich meine, ich tue diese Karte spielen, um eine zufällige von meinem Gegner zu bekommen, die auch halt, ja, sag ich mal, wahrscheinlich in 70% der Fälle vielleicht sogar öfter nichts bringt, weil es
Weil
einfach
ich die
nicht mit meinen
Synergie nicht
synergiert.
habe, genau, weil ich die
Ja.
Synergie nicht habe, die der Gegner damit machen will, ja. Ich finde es ja auch nicht toll.
Ja, das ist, denke ich, auch so eine kleine Filler-Karte, vielleicht auch, weil der
Natürlich,
Priester
sogar.
schon sehr gute Tools gekriegt hat.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Dann komme ich auch zu einer, und zwar ein, ja, hat auch wieder schöne Synergie mit Priester, ein 3-Mana 2-4er, der Zwielicht-Akolyt, der den Kampfschrei vertauscht den Angriff dieses Dieners mit dem eines anderen Dieners, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Das ist halt wieder eine gute Dragon Priester Karte. Ich meine, damit kann man auch einfach mal, wenn der Gegner was mit einem hohen Angriff hat, einfach mal den das wegnehmen. Dann hat er plötzlich bloß noch zwei Angriff. Und das ist, denke ich, auch die Idee dahinter. Und ja, wie gesagt, wenn man einen Drachen braucht, denke ich auch Dragon Priester Tool halt.
Es ist ein kleiner Voidjin halt, oder?
Ja, ist ein kleiner, ja, der wollte wohl den ja HP. Das war vielleicht noch ein bisschen stärker
Ja,
gewesen.
stimmt schon.
Aber
Deswegen ein kleiner auch nur.
hier der bereitet, ich meine, damit kann man auch einfach sagen, ich nehme, was weiß ich, wenn der ein was weiß ich, einen guten Taunt da stehen hat, der irgendwie mit 6, 10 da steht, dann kann ich ihn einfach den Angriff nehmen und kann ihn sogar noch mit einem Shadow Ward Pain einfach in die Abgründe
Genau,
schicken.
das ist es nämlich. Ich kann einfach irgendeinem Diener die zwei Angriff geben und kann es mit Shadow Word Pain entsorgen. Das ist das Schöne dran.
Ja.
Mal gucken. Ich meine, ja, für Dragon Priest vielleicht interessant, ganz klar. Schöner wäre es, wenn es selber ein Drache wäre. Aber gut, das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt.
Ja, wahrscheinlich zu stark.
Ja, wäre wahrscheinlich zu stark. Aber ist eine interessante Karte, ja. Voidjin ist auch gespielt worden. Ich meine, klar, der war natürlich viel stärker, aber ja, die Karte wird in dem einen oder anderen Deck ihren Platz finden.
Gut, dann kommen wir hier auch schon zur allerletzten Karte. Und zwar für 3 Mana ein Diener, der goldene Gargoyle. Ist ein 2-2er mit Todesröcheln, erhaltet eine Münze auf die Hand. Ja, da habe ich auch schon überlegt, im Grunde ist es nur ein Tool, was sie wahrscheinlich eingebaut haben, für den Todesritterpriester, dass man halt eine Münze hat, mit der man einmal nochmal die Hero Power drücken kann.
Ja,
Also
das ist die
so.
Frage, ob der das Tool braucht.
Ja, das ist halt die Frage, ob der es braucht, aber doch, ist halt die einzige Aktion, die ich finde, weil im Grunde ist es wie der Tomb Pillager, den wir schon mal hatten vom Schurken, der aber für 4 Mana mit 5-4 allein schon gute Stats hatte und der Schurke einfach durch seine Combo-Effekte auch viel mehr anfangen
Konsequent
kann mit der
viel mehr
Mütze.
hatte, genau, ja.
Also ich bin mir noch nicht sicher, wie gesagt, ich kann es mir vielleicht vorstellen in so einem Deck, weil es ja trotzdem ist, ich meine, der durch den Feuer ist einmal und durch die Münze Feuer ist dann nochmal. Aber man muss auch erst sterben, ist natürlich die Sache wieder. Kein Battlecry.
Ja,
Ja, ich
also
bin mir noch nicht
Todesröcheln.
sicher.
Mit Kampfschrei wäre der gut, aber ja, Todesröcheln, ich weiß nicht.
Ja.
Ich bin nicht so begeistert davon, wobei das finde ich in dem Fall jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, der Priest hat ganz gute Tools bekommen.
Ja.
Ja, deswegen ist halt auch so ein bisschen eine Fehlerkarte, kann vielleicht ab und an mal Value produzieren. Wird vielleicht in dem einen oder anderen Deck als One-Off oder vielleicht auch als Two-Off-Play sehen. Aber ich sehe jetzt nicht das Deck, wo ich sofort sage, ja, da kommt der rein.
Gut, dann sind wir mit allen Karten durch. Für alle, die sich jetzt zum Beispiel ärgern und die ganzen legendären Waffen sehen und sagen, ja gut, die sind legendär, die bekomme ich nicht, hat Blizzard wieder eine erfreuliche Nachricht. Die kannst du bestimmt sogar verbreiten.
Ja, genau. Es wird so sein wie beim letzten Mal, wenn man sich das erste Mal einloggt, nachdem die Erweiterung rausgekommen ist, was ja am Freitag passiert, Uhrzeit noch nicht bekannt, bekommt man eine gratis Waffe. Also jeder bekommt eine random legendäre Waffe. Und jeder bekommt auch drei Booster geschenkt.
Genau.
Genau. Plus, das ist zwar nicht offiziell bestätigt, das habe ich, bei wem habe ich es denn gehört? Ich glaube, bei Disguised Toast im Stream. Der ist aber in der Regel ganz gut informiert. Schaut, dass ihr zum Erscheinen der Expansion keine Quests aktiv habt. Es wird wohl auch drei Quests geben, wofür man dann jeweils wieder einen Booster bekommt. Und diese Quests überschreiben aktive Quests, wenn ihr welche habt. Also, wenn ihr zwei freie Plätze habt, überschreibt, wird halt eine Quest überschrieben, wenn ihr eine noch aktiv habt. Schaut, dass ihr keine aktiven Quest habt, damit ihr kein Value verliert.
Was auch noch sehr wichtig ist, schaut euch den Dungeon Run an. Denn wenn ihr das erste Mal den Dungeon Run macht, bekommt ihr auch am Ende drei Packs geschenkt beim ersten Mal.
Erste Mal, wenn man ihn komplett schafft mit allen Gegnern oder das erste Mal, wenn man ihn spielt?
Er ist das erste Mal, wenn man hier spielt.
Ah, okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Geil. Okay.
Ja, habe ich auch erst heute nachgelesen. War auch
Vielleicht
schön.
sind das auch die drei Booster, die man bekommt, wenn man sich einloggt.
Nein.
Vielleicht sind die Booster. Das heißt, wir bekommen 9 Booster insgesamt.
Ja, wir
Hätte
bekommen,
passt.
das habe schon gelesen, das sind verschiedene Sachen. Du bekommst wirklich die Booster für den Dungeon Run.
Okay. Das ist cool, ja. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, ihr könnt noch bis. Ja gut, ne, wenn ihr das hört, gar nicht mehr vorbestellen.
Ja.
Ja, da sind wir schon, das kommt erst raus. Okay, ja, was ist noch interessant? Was glaubst du, wie wird sich die Edition entwickeln? Was wird gespielt werden? Jetzt gar nicht von den Klassen her, sondern von Archetypen her. Werden wir es diesmal tatsächlich schaffen, dass wir mehr Richtung Midrange Control gehen und ein bisschen aus diesem Agro-Meta rauskommen, oder werden wir es wieder nicht schaffen? Weil vermutet haben wir es ja schon bei Ritter des Frostthrones, hat nicht ganz so gut geklappt.
Ja.
Schaffen wir es dieses Mal?
Es ist halt wieder die Frage, also man muss wieder sagen, es gibt diesmal wirklich, wirklich, wirklich viele Kontrollkarten und sehr wenig Karten, die jetzt wirklich nur Aggro helfen. Die Sache ist natürlich wieder die, weil wer ein bisschen Ladder spielt, weiß natürlich immer noch, dass, wie gesagt, Aggro hat zum Beispiel jetzt nicht eine höhere Winrate als Control, sondern Aggro ist einfach das Problem. Aggro-Decks sind meistens billiger als erstes. Sie gehen schneller, also die Matches sind viel schneller entschieden. Das bedeutet, du tust gefühlt halt schneller aufleben, weil du halt mehr Spiele machst. Du tust halt trotzdem mit deiner Winrate, sag ich mal, nicht so hoch, höher variieren als mit einem Control-Deck. Und dadurch wird es halt schwierig. Also ich denke schon, dass wir sehr viel Control sehen werden, dass auch wieder Control-lastiger wird. Aber das Aggro halt immer noch einen großen Bestandteil. Also ob es jetzt vielleicht sich mal 50-50 rückt, wäre schon mal schön. Aber selbst das glaube ich noch nicht. Wie gesagt, einfach nur von dem Verhältnis, wie es in der Ladder vor sich geht halt.
Ja, also ich hoffe auch auf eine gesunde Mischung, weil, ja, klar, es geht mit Aggro schneller zu leveln und ich gestehe, ich bin auch jemand, der sich am Anfang der Season hinsetzt und wenn er mal wieder auf Rang 18, 19, wo auch immer ich im Vormonat aufgehört habe, starte und denke mir, jetzt muss ich mich bis 10 oder 5 wieder hochquälen und das mit Control. Ich muss auch noch arbeiten gehen, die Zeit habe ich, schrägstrich will ich nicht investieren dann vielleicht auch, ne? Dann greife ich auch mal zum Agro-Deck oder zum schnelleren Deck. Ne? Aber mir macht persönlich Control oder Midrange einfach mehr Spaß im Allgemeinen. Deswegen hoffe ich, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht, weil das Problem war auch oft, du konntest ja gewisse Control-Decks nicht spielen, weil du von Agro einfach überrannt wurdest. Und deswegen, selbst wenn du Control spielen wolltest, das nicht spielen konntest, ohne dadurch einen Nachteil zu haben. Ne? Also die letzten paar Seasons in Control Warrior zu spielen, wäre halt nicht gut gewesen. Und das hoffe ich, dass sich das ein bisschen dreht, dass man, wenn man Control spielen will, das auch spielen kann, ohne dass man weiß, dass man oft auf die Mütze kriegen wird von irgendwelchen übersicken schnellen Draws, weil wir jetzt eben die Tools bekommen haben, das vielleicht im Keim schon zu ersticken oder vorzeitig zu stoppen. Ne? Jo. Ja gut, was haben wir noch? Ja, machen wir vielleicht noch. Was glaubst du, ist die stärkste oder von mir ist die stärksten zwei oder drei Karten aus dem Set? So gefühlt, deiner Meinung nach?
Es ist schwierig. schwierig, weil es auch sehr viele starke Waffen gibt. Also eine der stärksten ist auf jeden Fall der neue Drache vom Priester, der einen neuen AOE-Effekt hat mit 3 Schaden.
Lichtbrecher.
Genau. Also der ist schon mal, ich glaube, das ist mein totaler Favorit immer noch, selbst nach den ganzen Diskussionen, die wir jetzt hatten. Noch, also es ist schwierig, weil es wirklich diesmal viele Karten gibt, die sehr viel Potenzial haben. Ich würde sagen, sonst auch noch die Schurkenwaffe ist auch einer meiner Top-Favoriten eigentlich, weil ich die einfach sehr gut finde. Es kann auch sein, dass die sich natürlich nicht so gut entwickelt, aber ich finde sie trotzdem noch von der Mechanik halt sehr interessant, weil sie einfach Schurken so viel Value gibt und so viele Möglichkeiten. Und dann gefällt mir eigentlich noch die Hunter-Waffe, nicht mal als Sichti-Waffe, sondern einfach, weil sie dadurch, dass es sie gibt, ein Hunter mal eine völlig neue Möglichkeit gibt, dass er einfach jetzt sagt, ich habe jetzt nicht nur Control oder totales Face, weil Midrange war auch noch sehr Face-lastig, wenn man sagt, es gab einen Midrange-Hunter. Und damit hat er jetzt noch eine Option, die er wirklich mal einen ganz anderen Weg einschlagen kann. Und das gefällt mir eigentlich noch mit.
Bellhunter. Ja.
Ja.
Ich finde es auch gut. Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, die Karte, die das neue Meta mit am meisten definieren wird, ist auf jeden Fall der Zwielichtbrecher, da bin ich ganz bei dir. Ist wahrscheinlich die stärkste Karte im Set. Ja. Weil sie halt das Tool gegen Aggro ist und wie wir schon festgestellt haben, wir werden Aggro. Aggro wird nicht ganz verschwinden, soll es ja auch nicht. Es soll eine gesunde Mischung werden. Aber der Zwielichtbrecher ist das, was der Priest braucht, um gegen Aggro auch besser aufgestellt zu sein in den frühen Turns. Bei der Schurkenwaffe bin ich auch ganz bei dir, die halte ich auch für verdammt stark. Wird es auch einige coole Decks mitgeben. Und was ich persönlich aber auch noch glaube, was ich als eine der stärksten Karten im Set sehe, ist vom Paladin. Ich suche es gerade, weil ich den Namen natürlich noch nicht im Kopf habe. Ich merke mir nicht mal die von den Alten. Genau, zur Auf in die Schlacht. Ist, glaube ich, eine verdammt starke Karte und zwar gar nicht jetzt nur für den Aggro-Paladin, sondern das kann auch für Midrange und Control eine verdammt starke Karte sein. Ich denke da an so Sachen wie, weiß nicht, wenn ich mir da bei den drei Dienern einen Acolyte und zwei Sechser, wo der Gegner normalen einen Diener aufs Board bekommt, rausziehe zum Beispiel, ne? Dass das halt auch verdammt stark ist und auch für Midrange oder Control verdammt stark ist. Weil ich einfach Diener, die normal eine Downside für mich haben, so wie der 2-6er, wo ich den Namen mal wieder nicht weiß, ohne Downside aufs Spielfeld bekomme. Also deswegen glaube ich, dass Auf in die Schlacht auch eine sehr, sehr starke Karte in dem Set wird.
Ja, da habe ich auch schon drüber überlegt, weil die auch sehr ist, aber ich muss mich jetzt auch entscheiden und finde die auch nicht sehr gut, weil ich finde die zum Beispiel auch in Prinz Kellisev Deck zum Beispiel sehr, sehr stark.
Wenn man Kellisev mal gespielt hat, klar, auf jeden Fall.
Ja, muss gespielt worden sein.
Dann ist es richtig stark. Ja.
Jo.
Gut, was gibt's noch zu sagen? Das war jetzt mal ein Podcast außerhalb der Reihe, damit wir die Kartenbesprechung noch fertig abhandeln können für euch, damit ihr auch unsere Meinung über die restlichen Karten noch kennt. Der nächste Podcast kommt ganz regulär am Dienstag raus. Da sind wir dann auch wieder zu dritt, auch wieder mit Tom Paris. Da werden wir dann unsere ersten Erfahrungen der neuen Meta besprechen. Da werden
In
wir
Dungeon Run.
unsere ersten Erfahrungen des Dungeon Runs besprechen, ganz genau. Wir werden euch vielleicht auch ein bisschen was erzählen, wie lucky oder unlucky wir waren beim Pack Opening oder beim Pack Öffnen.
Oh ja.
Ich werde vielleicht sogar ein Video auf Hearthstone News machen von meinem Pack Opening. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es die Zeit zulässt, aber ich habe es vor zumindest. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns ein Like da. Schreibt uns was Nettes, sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr anders haben wollt im Podcast. Gebt uns einfach Feedback, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe. Wir können den Podcast nur so gut wie möglich von euch machen, wenn wir wissen, was euch gefällt und was nicht. Ja, hast du noch irgendwas?
Nee, also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal den Podcast wieder ein. Wie gesagt, dann werdet ihr auch mal die ersten Eindrücke sehen. Natürlich auch die ersten Decks, die wir vielleicht gebaut haben.
Genau.
Und ja, von meiner Seite gibt es halt auch erstmal nichts mehr.
Genau. guckt, wenn ihr generell was über Hearthstone, wenn ihr immer wieder mal gucken wollt, was Neues gibt, guckt auf hearthstone-news.de vorbei. Wenn ihr unseren Podcast cool findet und unterstützen wollt, guckt auf Patreon vorbei. Ja, und ansonsten sagen wir halt bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, wir sehen uns dann nächsten Dienstag.
Danke für den Podcast.
Ciao.
Mal gucken. Jo.